Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst manchmal als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören wollen. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 20. Folge des Loser-Podcasts mit dem Thema Loser-Talk mit Tex. Schön, dass du da bist und viel Spaß beim Anhören. Die 20. Folge. Eine ganz besondere Folge, denn heute folgt eine Neuheit. Heute werde nicht ich die ganze Zeit reden, wie sonst immer, sondern jemand anderes. Diese andere Person werde ich gleich in aller Ausführlichkeit vorstellen. Noch möchte ich ein kleines Geheimnis drum machen, auch wenn der Folgentitel natürlich schon einen dezenten Hinweis darauf gibt, wer diese Person sein könnte. Ich möchte ganz kurz erklären, warum ich heute nicht so viel reden werde, denn die eigentliche Idee dieses Podcasts war es von Anfang an für mich, dir so viele Möglichkeiten wie möglich zu geben, um das Bild, was du über dich vielleicht hast, als Versager, als Verlierer, als Loser, liebevoll loszulassen und zu ändern. Und meine Idee von Anfang an war es, dass nicht ich die ganze Zeit rede, sondern ich ganz gezielt Menschen treffe, die das viel besser können als ich, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben als ich, die auf andere Art und Weise schon ganz anders gewachsen sind als ich und deswegen dir auch nochmal ganz viele Dinge aus einem neuen Blickwinkel näher bringen können, gerade auch in Bezug auf das Scheitern, auf das Verlieren und auf persönliches Wachstum und persönlichen Struggle. Und einer dieser Köpfe ist Tex. Tex ist Musiker und er ist ein echter Kreativkopf. Er liebt Yoga und Radiohead und ich habe ihn mitten in Berlin in den Büroräumen von TV Noir getroffen. Jetzt sagst du dir vielleicht, TV Noir, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Deswegen will ich es dir kurz erklären, damit du Bescheid weißt. TV Noir ist eine Fernsehsendung, die vom ZDF produziert wurde. Innerhalb dieser Fernsehsendung, die auch den Untertitel Wohnzimmer der Singer und Songwriter getragen hat, begrüßte Tex als Moderator Stars wie George Ezra, Bosse, Max Giesinger, Philipp Poisel, Aline Cohen, Mighty Oaks, Cat Frankie oder Olli Schulz und viele, viele mehr und hat sie dort auf eine ganz besondere Art und Weise getroffen, abgeholt, interviewt und von ihnen Songs gehört, die sie alle live performt haben. Also innerhalb von TV Noir werden mit den Gästen aktiv Spiele gespielt, es werden Interviews geführt und Songs gespielt, die ohne Playback von den Künstlern vorgespielt werden. Tex ist dabei sozusagen derjenige, der den roten Faden in der Hand hält, der die Stars abholt, mit ihnen kommuniziert und ich glaube, er macht das so gut, weil er ganz genau weiß, wie die sich fühlen, denn Tex ist gleichzeitig eben auch Musiker. Er hat eigene Alben rausgebracht, hat Songs geschrieben. Einer seiner Songs hat sogar der Band Juli damals den Anlass gegeben, sich Juli zu nennen. Darüber sprechen wir im Interview noch etwas ausführlicher. Und als ich Tex Anfang des Jahres im Rahmen eines Workshops näher kennengelernt habe, wurde mir klar, hey, dieser Mann hat Dinge erlebt, die sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool sind und hat Geschichten zu erzählen, die mehrere Leute, die eigentlich alle Leute hören sollen, die wachsen wollen, die verstehen wollen, warum im Scheitern eine Chance liegt, warum Scheitern Inspiration bietet und warum das Leben auch sehr, sehr wertvoll ist, wenn man eben das ein oder andere Mal nicht das erlebt, was man erleben will, sondern vom Leben in Richtung geschubst wird, die einem zunächst etwas komisch erscheinen, im Nachhinein aber sehr, sehr viel Sinn ergeben. Ich hoffe, das war jetzt ein kleines, kurzes Intro, was dir genügend Einblick gegeben hat, um dem Interview jetzt gut folgen zu können. Wir reden in dem Interview unter anderem über schwierige Phasen und Tiefpunkte im Leben von Tex, der sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr reflektiert auf all das guckt, was er so macht, was ich zutiefst bewundere. Wir reden darüber, wie Tex damals den Ausstieg vom ZDF verkraftet hat, das irgendwann gesagt hat, wir produzieren TV nur nicht mehr, er dann kein Geld mehr hatte, um die Show zu finanzieren, aber es mit seinem Team geschafft hat, innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit eine eigenständige Show auf die Beine zu stellen, die von den Fans finanziert wird und er damit jetzt sehr, sehr erfolgreich ist. Tex erzählt außerdem von seinen, ja, sehr, sehr dunklen Momenten in seinem Leben, den Momenten, in denen er nicht mehr singen konnte, in denen er quasi als Sänger seine Stimme kurzzeitig verloren hat. Er erzählt aber auch, was für Chancen darin lagen. Er erzählt von einem Auftritt bei Rock am Ring, einem der größten Festivals in Deutschland, wo ihm tausende Menschen ganz deutlich gezeigt haben, dass sie seine Musik nicht mochten und wie er damit umgegangen ist. Und die Folge ist lang, ich weiß, aber lass dich davon nicht abschrecken, denn in dieser Folge stecken so viele wertvolle Bilder, so viele schöne Geschichten und so viele, ich glaube, Inspirationen und Impulse, die dich ganz massiv nach vorne bringen werden. Eine Besonderheit muss ich noch benennen, denn am Ende unseres Interviews gehe ich mit Tex zusammen noch auf ein Gewinnspiel ein, weil ich weiß, wie unfassbar magisch, schön, verspielt und unvergesslich die Shows von TV Noir sind. Habe ich mir nämlich was für dich überlegt. Ich habe 2 Tickets besorgt für eine der TV Noir Shows in diesem Oktober 2019, genauer gesagt am 11. glaube ich. Dort sitzt du, wenn du gewinnst, mit einer Begleitperson in der 5. Reihe mit bestem Blick auf die Bühne und kennst Tex und die Stars, die dann in der Show auftreten werden, live erleben im Admiralspalast in Berlin. Ich verlose also einmal 2 Tickets für das TV Noir. Die Frage zum Gewinnspiel stelle ich am Ende des Interviews und Tex ist auch mit dabei. Du solltest also sehr gut zuhören, denn die Frage bezieht sich auf Inhalte während des Interviews. So, das ist jetzt alles klar. Jetzt fragst du dich vielleicht noch, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst, wenn du die Antwort hast. Du gehst einfach auf mein Instagram-Profil, Chilis Fotos heißt das, und kommentierst in einem Story-Highlight, das sind diese runden Punkte innerhalb meines Profils, der das Story-Highlight heißt, Interview-Text oder mein Interview mit Text oder Gewinnspiel TV Noir. Kommentierst dort einfach in dem Fragesticker die richtige Antwort. Du wirst es dann schon sehen, wenn du drauf geklickt hast. Und falls du es nicht verstanden hast, kannst du mir auch nochmal schreiben. Dann kann ich den Gewinner nämlich auslosen. Ich kann euch das ganz transparent zeigen, wie ich ausgelost habe und wie wer gewonnen hat. Und am 1. Juni ist dann das Gewinnspiel beendet. Du hast also ein bisschen Zeit, dir den Podcast in Ruhe anzuhören und an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Lass dir das nicht entgehen, die Tickets haben einen Gesamtwert von 100 Euro, lohnt sich also sehr dabei zu sein. Jetzt ist aber genug von mir gesagt worden, jetzt lass dich fallen in das Interview mit Tex, freu dich auf viele, viele spannende Momente und auf eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, die definitiv viel zu sagen hat und bei der es definitiv sich lohnt, sehr gut zuzuhören. Okay, eine allerletzte Information habe ich noch, bevor das Interview jetzt losgeht, denn ich habe in dieser Folge natürlich geschnitten. Ja, ich muss es zugeben, ich habe geschnitten, damit ist der Loser-Podcast nicht mehr schnittfrei. Die 20. Folge ist also eine besondere Folge in jeglicher Hinsicht. Leider lässt es sich bei einem Interview nicht vermeiden, dass man zwischendurch mal das Messer anlegen muss, wenn irgendwelche Geräusche sind im Hintergrund, die dann einfach nur stören würden, bei einem ganz normalen Hörfluss. Habe ich mich dazu entschieden zu schneiden. So ist es jetzt, ich kann es nicht mehr ändern und will es auch nicht mehr ändern, denn das Interview ist super geworden, in meiner Wahrnehmung. Bin gespannt, was du drüber denkst. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und jetzt geht's wirklich los. Viel Spaß mit Tex und viel Spaß mit dem Interview. Lieber Tex, herzlich willkommen im Loser-Podcast. Ich freue mich riesig, du bist der erste Gast und deswegen ist es mir auch eine riesige Ehre, dich hier zu begrüßen. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen.
Danke, das ist natürlich für mich erst recht eine riesige Ehre, der erste Gast sein zu dürfen.
Ich habe dich im Intro bereits vorgestellt. Viele, die dich kennen, kenne ich natürlich als Moderator und Gründer von TV Noir, als Singer, als Songwriter. Deine Musik ist bei vielen, vielen ein Begriff, die das jetzt hören werden. Was würdest du zum Einstieg vielleicht noch als Information denen mitgeben, die noch nicht so viel von Tex gehört haben? Wie würdest du dich da selber beschreiben? Was ist da der Tex? Was macht Tex aus?
Also meinst du jetzt von meinem ganzen Leben oder als Künstler?
Als Künstler.
Ja, und dann gibt es natürlich eben die Unterscheidung einerseits, dass ich Songwriter bin und das ist, glaube ich, so auch im Kern, selbst bei dieser Sendung, die wir machen oder bei dem, was ich jetzt als Moderator mache, ist es irgendwie, mache ich das alles letztlich als selber als Sänger und Songschreiber. Genau, das mache ich also schon eine ganze Weile. Und wie würde man das charakterisieren? Das sind Songs, wo der Text sehr wichtig ist. Und meistens ziemlich schwergewichtige Songs und Themen. Und deshalb ist es wiederum dann, wenn man eine Show von mir sieht, also wenn man es live mitkriegt, da ist dann auch sehr viel, dann erzähle ich zwischendrin und dann ist es auch zwischendrin ganz lustig. Also das hat dann doch wieder verschiedene Aspekte, aber eine sehr intime Geschichte auf jeden Fall, glaube ich. Und eine gewisse Dringlichkeit ist mir dann auch wichtig. Und das ist auch, wenn wir jetzt suchen nach Gästen für diese Sendung, und das ist eben die zweite Komponente, in meinem Leben wichtig ist im Künstlerischen, dass ich als Musiker dann vor 10 Jahren so eine Sendung gegründet habe, wo ich andere Musiker zu Gast habe und interviewe und wir alberne Spiele mit denen machen und die spielen natürlich ihre Songs. Und da ist es eben auch so, dass worauf ich da Wert lege, dass es Leute sind, die eine gewisse Dringlichkeit damit verbinden, wo man merkt, da rumort was in denen, was sie gerne rausbringen wollen.
Okay, vielen Dank. Du bist der Podcast, das ist ja der Loser-Podcast, in dem wir das Interview aufzeichnen.
Mhm, und passt
du bist
super.
Mit all dem, was du machst, eigentlich verkörperst du etwas, was alle sein wollen. Nämlich, du bist gut in Mathe, du kannst programmieren, du bist ein Moderator, der mit ziemlich großen Namen auf der Bühne steht, in einem Gebäude wie dem Admiralspalast. Und hast vereinst quasi auch viele Gewinnereigenschaften. Kennst du trotzdem Momente, in denen du dich auch mal als Loser fühlst? Oder wann war das letzte Mal, als du dieses Gefühl hattest?
Jetzt gerade.
Heute.
Ja, also zurzeit habe ich tatsächlich eine schwierige Phase. Und habe gerade mit einer Freundin darüber gesprochen, dass es, wie wichtig das natürlich auch ist, diese Phasen zu haben. Aber so, ich hatte neulich auch mit einem Freund gesprochen, der so ein bisschen schwer aus dem Quark kommt und so. Und ich finde es gerade ganz spannend, selber mal wieder in so einer Situation zu sein, wo ich einfach an vielem zweifle und auch einfach so Energieprobleme habe so zwischendrin. Mhm. Einfach das. Aber es ist natürlich auch diese Phasen, wo man merkt, so normal weitermachen, da sträubt sich was entgegen. Das ist natürlich auch, da ist es dann halt auch angezeigt, sehr genau drauf zu hören und zu gucken, was ist, wenn man sich dann mit irgendwelchem Scheiß in Anführungszeichen beschäftigt, was ist vielleicht Attraktives oder Spannendes in irgendwelchem Scheiß, was sagt, in welche Richtung man sein Leben auch ändern sollte. Und momentan ist es so, es ist einfach auch so, dass wir dadurch, dass ich zum Weihnachtsgeschäft mich wahnsinnig reingehängt hat, das hat mich ziemlich ausgelaugt, sodass ich auch einfach energetisch tatsächlich jetzt ein bisschen schwache Phase war, jetzt auch krank, man hört es leider wohl auch noch an meiner Stimme ein bisschen, weil ich bin auch noch ganz schön angeschlagen, jetzt gesundheitlich. Und da haben wir dann über diese hektische Zeit ganz viele Sachen verschoben, so Buchhaltungsscheiß und so, den ich einfach machen muss, der jetzt so anliegt und wo ich halt überhaupt keine Lust drauf habe. Aber in so einer Zeit fragt man sich dann eben überhaupt so, was ist eigentlich, wofür mache ich das alles und was reizt mich und so. Und diese Phasen sind wichtig, ja.
Wenn du sagst, dass die Phasen wichtig sind, also ich finde das unfassbar wertvoll, dass du das ansprichst, da ja auch gerade, ich glaube, du gehörst in meiner Wahrnehmung schon zu dieser Glitzerwelt dazu, wenn wir uns TV Noir angucken oder auch deine Musik, die du machst, vor der viele Menschen auch gerade jetzt, die den Podcast hören, eine gewisse Distanz haben und sich so ein bisschen dahin sehnen. Seien sie, wenn sie jetzt im Publikum sitzen, wünschen sie sich auch am Anfang die Show zu eröffnen und loszulegen mit immer wieder sonntags. Was würdest du sagen oder wie bewertest du das denn? Gehst du mit dir hart ins Gericht in diesen Phasen oder sagst du, das ist ein Teil davon, das ist ein Stück weit Normalität und bist da schon gelassener?
Nein, das wäre natürlich total bescheuert, also sich hart ins Gericht zu gehen. Ich glaube, was man in so einer Situation braucht, ist genau das Gegenteil tatsächlich. Und ich sehe das öfters so, dass man zwei verschiedene Hüte aufhat. Das eine ist eben das kleine Kind zu sein, was Lust hat zu spielen und was auch wichtig ist, dass es dem eigenen Drang folgt. Und das andere ist, zwischendrin den Hut sozusagen der Mutter oder des Vaters aufzuziehen und zu sagen, ist es gut versorgt, spielt es gerade zwar begeistert, aber auf der Straße, wo es demnächst überfahren wird, hat es ausreichend geschlafen, sind die Sachen, die es gerade macht, auch die Zerstörung, die jetzt gerade immer mehr wird, ist es ein Zeichen dafür, dass strukturell einfach was gerade nicht in Ordnung ist oder sowas, so diesen Betreuenden, den Hut des Betreuers sozusagen aufzusetzen, ist ganz wichtig. Und das zu trennen ist auch ganz wichtig, weil während das Kind spielt, soll es auch frei sein und soll nicht irgendwie drüber nachdenken. Das soll dann halt, das ist dann eben die Aufgabe der Eltern sozusagen. Und wenn man sich selber managt, dann muss man eben diese beiden Aufgaben wahrnehmen, sowohl das spielende Kind als auch das Elternteil, der darüber achtet, dass alles in Ordnung ist. Und was so ein Elternteil ausmacht, ist eben, dass auch wenn was schief geht oder vielleicht sogar gerade wenn was schief geht, dann ist es nicht angezeigt, das Kind dafür zu bestrafen oder zu schimpfen, sondern besonders viel Liebe dann zu haben. Ja. Oder wenn man was Korrigierendes macht und sagt, also das kannst du so wirklich nicht machen. Ich habe gerade eine Freundin besucht in Paris, wo es ganz schön war zu beobachten, dass sie dann ihr Kind, das ist so ein knapp 2 Jahre altes Kind, dass sie das dann so ganz klar zurecht weiß, wenn es macht, was macht, mir den Rechner ausschalten oder sowas wirklich gar nicht geht. Und dann weint das Kind und dann kommt sofort in den Arm der Mutter und wird gehalten und getröstet. Und das ist natürlich auch eine tolle Art, Mutter zu sein. Deshalb fand ich dann auch stark. Aber so muss man selber mit sich dann auch umgehen, dass man sich dann zwar sehr klar in die Schranken reißt und sagt, das ist jetzt echt scheiß, wie das gerade läuft. Ja. Aber das aus einer Position des unbedingten Wohlwollens und der Liebe zu machen und nicht aus der Position des strafenden strafenden Gottes. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Privileg gewesen, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls, ich glaube, dass es für die künstlerische Entwicklung, wenn man also ein künstlerisches Leben anstrebt, auch total wichtig ist, dieses Grundwohlwollen sich selbst immer zu geben. Mhm. Und weil das weiß man ja auch aus der Forschung, dass in dem Moment, wo man anfängt, Angst zu haben oder sich schlecht zu fühlen, dann werden eben die Synapsen auch ausgeschaltet und dann werden irgendwelche Inhibitoren ausgeschüttet, die tatsächlich vermeiden, dass man kreative Lösungen findet und so. Und diese Tiefpunkte sind ja auch, also während ich Vollgas fahre, kann ich nicht so gut die Richtung ändern. Das heißt, ich muss wirklich auch mal zur Ruhe kommen und muss auch mal, das ist das Tolle am Scheitern, dass man aus dem Stillstand und vom Boden her kann man sehr viel besser sich abstoßen in eine neue Richtung. Und dafür muss man aber erstmal am Boden angekommen sein.
Geiles Bild. Das finde ich sehr schön. Ich habe eine Nachfrage dazu. Du hast ja gerade eben auch gesagt, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, mit denen man sich nicht beschäftigen will. Und das ja auch zu merken, okay, ich bin jetzt wieder in einer Ruhephase oder in einer kleinen Phase, in der ich mich neu orientieren muss, dass er oftmals auch mit einer Konfrontation zu tun hat, mit den Dingen, die ihn einholen. Und dann kennt ja jeder diese Aufschieberitis oder auch diesen Schweinehund, der dann aufploppt und der es einem ja oftmals dann so scheinen lässt, dass es leichter ist, bei dem zu bleiben, was man bislang gemacht hat, anstatt sich durch diesen Flaschenhals zu zwängen, um wieder in eine neue Freiheit zu kommen. Mhm. Was machst du denn, um in diesem Prozess klar zu bleiben, um die richtige Entscheidung oder um eine Entscheidung zu treffen, die sich da stimmig anfühlt und um mutig zu sein und dann was Neues zu machen?
Ja, ich finde das schwierig, weil eigentlich ist das, was man erreichen will, ist, dass man in die neue Richtung aus der Freude geht.
Ja.
Und das Problem bei diesen schwierigen Phasen ist ja, dass man die Wahl hat, sich zu zwingen, sozusagen, in die Richtung, von der man beschlossen hat, dass sie eigentlich nötig wäre, mit dem Elternhut auf. Mhm. Und entweder das oder eben weiterzulaufen in was, wo man merkt, es tut mir eigentlich nicht gut. Und das ist das Paradoxon, was man nicht auf Instagram sieht, sozusagen. Ja, also, die Message ist immer, ja, und folge deinem Herzen und dann kriegst du eine wahnsinnige Energie dadurch. Und dann, wenn du dir noch das und das Produkt kaufst, dann verzehnfacht sich das noch. Und dieses Dilemma ist einfach ein menschliches, was viele Menschen haben, wo man nicht so einfach rauskommt. Und es gibt so ein paar Sachen, die mir dann schon helfen. Eine ist, dass eine gewisse Struktur auf jeden Fall hilft. Also wenn man jetzt so gar nicht aus dem Quark kommt, dann ist es oft, wir hatten bei dem Workshop, wo wir uns neulich getroffen hatten, zum Beispiel, um die Hürde, was aufzuführen, aufzulösen, habe ich so ein Spiel gemacht mit den Teilnehmern, dass man irgendwie 1 Minute Zeit hatte und dann haben reihum alle eine Vorführung gemacht, die 5 Sekunden angedauert hat. Und das ist natürlich jedem ziemlich klar, dass es keine weltbewegende Vorführung dann sein wird. Und es ging ausschließlich eigentlich darum, überhaupt mal den leeren Rahmen sozusagen zu machen, weil das ist schon so viel Widerstand, dass das alleine mal zu schaffen, dann viel mehr wert ist, als diesen Rahmen dann zu füllen. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, sagen wir mal, du kommst nicht aus dem Quark und bist in einem Job vielleicht, wo du merkst, das ist eigentlich nicht das Richtige und du möchtest eigentlich mal 3 Tage am Tag dir Zeit nehmen, um an deinem Roman zu schreiben oder so, dann und du merkst aber, dass du dich dazu peitscht und dass du eigentlich dann da sitzt und alles in dir schreit, boah, ich fühle mich hier nicht wohl und das Papier ist leer und so, dann sind solche formellen Zwänge in Anführungszeichen, die aber ganz leicht zu erfüllen sind, sind dann total super. Also dass du dann zum Beispiel sagst, na, dann machst du halt den ersten Tag, sitzt du 5 Minuten da und du schreibst. Und das ist vollkommen unerheblich, ob das sinnvoll ist oder nicht. Du schreibst und du setzt dich hin und fängst an zu schreiben und nach 5 Minuten bist du fertig zum Schreiben und kannst dann den Zettel auch wieder wegschmeißen. Mhm. Und wenn du das 2 Tage gemacht hast, vielleicht am nächsten Tag 10, am nächsten Tag 15 Minuten, dann kann man vorsichtig diese Sache ein bisschen noch in die Richtung modifizieren, die du gern möchtest. Und dann hast du, und dann ist einiges der Überwindung dann schon hinter dir. Erstens, weil es nicht mehr so überraschend und nicht mehr so anfühlt wie eine große Mauer. Und dann kommt noch was Zweites hinzu, was eben auch ganz wichtig ist, nämlich Gewohnheiten. Und das Problem ist ja, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir nicht aus dem Quark kommen, dass es so viel Kraft kostet und der Wille ist tatsächlich eine begrenzte Ressource. Es gibt ganz interessante Experimente, wo dann so eine Testgruppe irgendwie 2 verschiedene Aufgaben bekommen hat, wo sie Willen dazu gebraucht hatten. Und die, die am Anfang schon ihren Willen aufbrauchen mussten, haben viel schlechter performt bei der 2. Aufgabe, weil einfach diese endliche Ressource erschöpft war sozusagen. Und der Vorteil bei Tätigkeiten, die wir aus der Gewohnheit machen, ist, dass sie nicht diese Ressource anzapft. Und damit können wir Sachen, die wir eigentlich finden, dass sie uns gut tun, können wir dadurch kostenlos sozusagen oder für weniger Aufwand in unser Leben bringen, dass wir sie als Rituale installieren. Also zum Beispiel mir tut das wahnsinnig gut, wenn ich morgens meditiere. Ich meditiere normalerweise 1 Stunde morgens. Und ich hatte das dann so ein bisschen abflachen lassen und nicht mehr so intensiv gemacht und habe dann im Herbst angefangen, weil ich eben wusste, das ist nicht so einfach, da wieder auf ein Level zu kommen, habe ich in dem Urlaub, wo ich eben auch ein bisschen Raum hatte für Experimente, habe ich dann angefangen, den ersten Tag dann 25 Minuten und dann 30 Minuten und so. Und dann war irgendwie, als ich dann wieder zurück war, war dann klar, ich bin wieder auf 1 Stunde täglich und das ist dann nicht mehr so ein Problem. Da muss ich nicht drüber nachdenken, das hat man noch nichts von meiner täglichen Reserve erschöpft sozusagen.
Hast also eine neue Gewohnheit etabliert, Stück für Stück.
Genau. Okay. Die dann ab dann eben dazu beiträgt, dass ich gerade meditieren ist was auf jeden Fall, was ich sehr empfehlen kann, was einfach dazu beiträgt, dass man ein bisschen klarer ist, dass man auch ein bisschen näher ist an den Ideen, die man hat und wo man eigentlich steht und wie man auch wo die Sehnsucht hingeht und so man rast nicht so an der Oberfläche entlang sozusagen. Mhm. Und ich habe jetzt ganz gezielt gesagt Ritual vorhin. Ich sehe da einen riesen Unterschied zwischen beziehungsweise, lass mich ein bisschen ausholen. Das Problem bei Gewohnheiten kann dann schnell sein, dass man die runterreißt ohne Freude dran. Und das kann dann auch sogar nach hinten losgehen, dass man dann sagt, oh ja, und jetzt muss ich noch laufen und jetzt muss ich noch das machen. Und eigentlich sehnt sich die Sehne längst wo ganz woanders hin und so. Und deshalb finde ich diesen Begriff vom Ritual so ganz schön, weil das Ritual verbindet die Gewohnheit, also was einen keinen Aufwand kostet, weil es gewohnt ist, mit dieser Heiligkeit, die man mit einem Ritual assoziiert, was wiederum ja auch ist, assoziiert ist mit einer großen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, der Trick, um Gewohnheiten nicht als Zwang und nicht als lau und runterbringen zu empfinden, ist sie mit einer großen Innigkeit und Aufmerksamkeit zu machen. Und das ist eben so diese japanischen Teerituale oder so, die sind dann ein ganz schönes Beispiel dafür, wo man zwar immer dasselbe macht, und das könnte man dann, während man irgendwie eine Serie guckt, machen und ein bisschen genervt ist, oder man macht es eben, indem man jedes Tee einfüllen in der bestmöglichen Art macht, die man heute kann, um dieses Tässchen da zu füllen und so. Und da sind dann eben so Rituale wie Yoga oder Meditation, die sind wichtig, wenn man eben dem auch den Raum gibt. Also ich würde dann überhaupt nicht empfehlen, dass man, während man sowas macht, dann Musik hört und sich irgendwie ablenkt, sondern das ist genau das Besondere daran, ist eben auch diese Sammlung zu haben, die das Rituelle dabei mitbringt.
Ja, Podcast hören kann man allerdings immer dabei, vor allem diesen.
Weiß nicht. Ja. Nee, würde ich auch aufteilen. Also Podcast hören sicher auch sehr gut, aber wenn man da meditiert, dann würde ich dann das vielleicht dann die Meditationszeit davor schützen.
Okay. Vielen, vielen Dank. Ich finde deine Ideen sehr, sehr spannend oder das, was du machst, sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig finde ich auch, dass du ein großes Phänomen bist, weil du in meiner Wahrnehmung zwei Dinge vereinst, die bei den meisten Menschen nicht vereinbar sind. Zum einen bist du ein kleiner Techie, weil du ja Mathe studiert hast und programmierst. Das ist ja so sehr kopflastig. Zum anderen bist du ja auch mit deinem Herzen sehr, sehr stark dabei und künstlerisch total drin und mit deiner Musik, die ja, gerade auch weil sie ja sehr tief auch geht, noch sehr nah ist, ganz schön emotional verhaftet.
Mhm.
Wie machst du das, dass du sowohl das eine, also sowohl auf dem Spielfeld des Kopfes, als auch auf dem Spielfeld des Herzens, sag ich mal, so drin bist und dich auch dann als Künstler siehst, aber gleichzeitig auch als Dienstleister, wie zum Beispiel jetzt als IT oder als Programmierer. Wie kriegst du da den Spagat hin und wie kann man das auch schaffen? Weil die meisten sind ja eher Kopf oder Herz.
Also ich sehe mich ehrlich gesagt, das dürfen jetzt meine ehemaligen Arbeitgeber nicht wissen, aber ich sehe mich sehr, sehr wenig als Dienstleister tatsächlich. Und auch bei den Jobs, die ich in dieser IT-Welt hatte, war ich immer sehr unglücklich, wenn ich genau diese Rolle hatte, dass ich einfach eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen habe, sozusagen. Und ich habe eigentlich nur einen einzigen Job gehabt, wo ich mal eine ganze paar Jahre fest angestellt war. Und da hat sich das dann so sehr schön entwickelt, eingestiegen war ich da bei einer ganz, ganz tollen Firma. Ich wollte halt unbedingt hin, deshalb habe ich das damals in Kauf genommen, dass ich als Support-Mitarbeiter war dann, ich glaube, der zweite Mitarbeiter im Support von so einem Startup. Was überhaupt nicht mein Ding war, wo es eben genau darum geht, einfach schnell was zu lösen und dann den nächsten Fall zu nehmen. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit, Gott sei Dank, und natürlich auch durch eine gewisse, durch eine intensive Pushen meinerseits, hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann so einen Bereich geleitet habe, Knowledge Management, wo es dann darum ging, Wissen mit anderen Leuten auszutauschen. Und letztlich war dann aber meine Position in dieser, wir sind dann inzwischen gekauft worden, in dieser sehr viel größeren Firma, war dann doch wieder sehr nahe an dem Künstlerischen, also dann, dass wir uns halt irgendwie eine tolle Vision ausgedacht haben, wie sowas funktionieren kann und total davon getrieben waren, was wir geil finden und was uns fasziniert und also diese ganzen künstlerischen Merkmale, Vision und auch eine Haltung, dass wir also das Gefühl hatten, das ist so das, wie wir uns vorkommen wollen oder wie wir auch finden, dass die Support-Leute, für die wir dann gearbeitet haben, sich fühlen wollen. Ich habe da ganz intensiv mit so einer Gruppe zusammengearbeitet, von denen, die es dann nutzen sollten sozusagen und eben versucht, deren Begeisterung mit denen zusammen an einer begeisternden Version zu arbeiten. Und da hatten wir, es war auch lustig, damals hatte ich mein Team in Indien und einer hier in Berlin und die Leute, für die wir gearbeitet haben, waren in den USA. Und dann haben wir immer über diesen Reisen, dann bin ich immer nach Amerika gefahren, habe denen dann das sozusagen verkauft, die Vision, und kam dann mit deren Begeisterung auch wieder zurück. Und also es hatte ganz viel zu tun. Und das ist auch was mich jetzt so, jenseits vom Künstlerischen mache ich manchmal so, dass ich irgendwie auf Konferenzen Vorträge mache oder so. Und das ist so ein mir auch wichtiges Thema, weil ich das Gefühl habe, dass da auch die Wirtschaft sehr profitieren kann von der Herangehensweise, die man als Künstler hat, wo klar ist, man würde niemals irgendwas machen, wo nicht irgendein Drang und irgendeine Begeisterung dahinter ist. Und das ist, glaube ich, was, wo das ganze Leben ziemlich davon profitieren kann. Und das, damit komme ich jetzt auch zurück auf deine Frage. Ich glaube, dass wir dafür gemacht sind. Also normalerweise in der Zeit, wo wir entstanden sind, vor ein paar 10.000 Jahren, da gab es ja keine festen Stundenpläne oder so, da gab es auch viel zu tun, aber letztlich war so, wie der Mensch geformt ist, war immer die Vorgehensweise so, dass man gewisse Visionen, gewisse Vorstellungen hatte, was man gerne erreichen wollte und da sich halt dann reingehängt hat, um das zu machen, auch wenn das meistens sehr primitiv war und man musste halt die Sachen erledigt kriegen, aber gerade sogar, wenn man jetzt in die Zeit vor dem Ackerbau geht, also wo es dann um die Jagd geht, ich glaube, dass uns das noch viel mehr, also ich glaube, dass eben die Sesshaftwerdung eigentlich schon ein bisschen ein Bruch war von dem, wofür wir ganz tief drin gemacht waren, wo dann eben viele regelmäßige Pflichten kommen, die sehr wenig Freiraum lassen. Als Jäger und Sammler, da ist man tatsächlich ständig in Angst, es gibt einen ganz tollen Menschen, der heißt Greenberg, der hat ein Buch geschrieben, Fear and Pain and Some Other Friends oder so heißt es. Und der, also die Angst, diese unglaubliche Aufmerksamkeit und Wachheit, die Angst mit uns macht, die ist eigentlich unser Urzustand. Und er argumentiert, dass es eben, dass wir das eigentlich viel mehr in unserem Leben bräuchten, dieses früher haben die Menschen einfach wahnsinnig lange, waren irgendwo gesessen und haben gehofft und haben geschaut, von wo werden sie vielleicht demnächst angegriffen. Und diese unglaubliche, diese unbedingte Aufmerksamkeit, diese lebenswichtige Aufmerksamkeit auf was schiefgehen kann, die macht uns lebendig und ist total wichtig. Und ich glaube, dass viele von unserem Kummer in unserer Welt daran liegt, dass wir eben sagen, okay, das ist jetzt ein Bürojob oder Papierkram und deshalb mache ich den mit dem Kopf, weil das ist eigentlich für die Menschen vollkommen unnatürlich. Und diese Aufgaben, für die wir eigentlich gemacht sind, sammeln von Pilzen, Dinosauriern weglaufen, andere Dinosaurier jagen oder sowas, das sind alles Tätigkeiten, die Ganzheit brauchen von Seele, Körper und Geist. Mhm. Und also bei der Kunst, das ist auch eine meiner wichtigsten Messages, wenn ich jetzt mit Künstlern spreche, ich mache ja manchmal so Workshops oder so, dass eine Haltung total wichtig ist, zum Beispiel hinter der Kunst. Und schlechte Kunstwerke erkennt man ganz oft daran, dass sie eben, gibt ja auch den Ausdruck, verkopft. Ja. Dass man nicht spürt, was ist da für ein Mensch dahinter. Und in dem Moment, wo was wirklich intensiv wird und auch resoniert mit anderen, hat es fast zwangsweise mit dem Körperlichen zu tun. Und wenn ich jetzt denke, dann eben auch bei Mathematik, ich habe eben mit Leidenschaft und Begeisterung Mathematik studiert, und wenn ich dann gut war, dann war ich mit hochrotem Kopf dann nachts um drei da gesessen und bin auf dem Zimmer hoch und runter gehüpft, weil ich geahnt habe, weil ich gemerkt habe, in die Richtung kann ich den Dinosaurier erlegen. Da sehe ich, kann ich ihm den Weg abschneiden. Und das ist eigentlich, wie unser Körper gemacht ist. Diese Elemente sind ganz eng verzahnt und zum Beispiel weiß man ja inzwischen auch, dass Gefühle viel mehr körperlich sind, als man früher dachte, dass die wirklich im Körper auch, also Nervenbereiche, die mit dem Körper verbunden sind, ganz entscheidend sind für Angst und für Scham und so sagen. Und wir brauchen also den ganzen Körper, um wirklich emotional zu sein. Und ohne Emotionen, das gibt ja auch diese Untersuchungen, wo dann Leute, wo das emotionale Zentrum kaputt gegangen ist durch einen Gehirnschaden, die dann überhaupt nicht mehr vernünftig auch im Kopf funktioniert haben, einfach weil sie ewig lang, weil sie zum Beispiel nicht ungeduldig wurden oder so. Also dieser ganze Kreislauf, das braucht man alles. Und gut gemachte Kunst und gut gemachtes Leben und gut gemachte Werke haben immer diese drei Komponenten dabei, dass eine gewisse Spiritualität, eine gewisse Sehnsucht nach Transzendenz liegt in allem drin und ist meistens auch ganz tief, wenn man immer weiter fragt, ganz oft auch letztlich die Urmotivation hinter den Sachen, die wir machen. Und dann als Träger, als greifbarer Träger davon sind es ganz oft Emotionen, die dann eben auch eine Aktivität zugrunde liegen. Und letztlich die Handlung, die ist dann eben motiviert, dann als letzte Schicht dann durch diese emotionalen und spirituellen Grundlagen, auf deraus wir die Handlung machen.
Okay, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ich habe über dich was gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Da musst du mir ein Feedback geben, ob das richtig ist. In der 7. Klasse warst du auf einer Skifreizeit und ein entfernter Cousin hat Gitarre gespielt. Mhm. Du hast damals Geige gespielt, hast dich selber als Loser bezeichnet und deine Eltern haben dich quasi dazu genötigt, Geige zu spielen und zu üben, was ja viel gebracht hat dann auch. Aber da hast du dann gesehen, dass dort die Mädels bei dem Gitarrenspieler saßen und du also ein bisschen außen vor warst. Wenn du dich an den Text von damals zurückerinnerst, was würde der Text von damals über den Text von heute, der selber im Admiralspalast vor über 1000 Leuten Gitarre spielt, was glaubst du, würde dieser Text von damals über den heutigen denken? Und andersrum, was würde der heutige Text dem Loser-Text von damals mit auf den Weg geben?
Also machen wir es tatsächlich eins nach dem anderen. Der Text von damals, der damals Christoph hieß noch, der wäre tatsächlich sehr glücklich und zufrieden. Also das ist eben auch so, genau muss man damit umgehen, wenn man unzufrieden ist und wenn man sich als Loser fühlt, dass man sagt, was ist das, dass man nicht nur sagt, ach, was für ein Arsch und der Schönling, der macht so billige Tricks da, um die Ladies zu beeindrucken und sich dann so einmauert in dem, also was Ganz oft, wenn man jemand, könnt ihr euch bei euch selber mal überlegen, wenn man was scheiße findet, ist das ein fantastischer Hinweis drauf, was man in seinem Leben sich ersehnt eigentlich. Also wenn man dann ganz ehrlich ist, dann ist ganz oft da was dabei, was man eben auch, oder was uns jetzt allen so viel Kummer macht durch Facebook und Instagram, eben diese schönen Leben zu sehen. Das muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht auf die Oberfläche schaut, weil natürlich eine Riesenindustrie auch dahinter ist, die an dieser Oberfläche profitiert. Aber da ist ja dann, warum uns das so viel Kummer macht, andere Leute Instagram-Bilder zu sehen, ist ja, dass wir das Gefühl haben, wir sind da hinten dran in einem Wettlauf, der eben ganz viel mit unserer Sehnsucht zu tun hat. Und diese Sehnsucht ist dann jetzt bei Instagram halt reich und schön zu sein oder so, oder erfolgreich und geliebt oder so. Und aber diese Sehnsucht, das macht total Sinn, die ernst zu nehmen. Und dann
ja,
aber nicht.
Ja, damals auch. Dann
genau, das war ja genau das. Also du hast es vollkommen, also bis aufs kleinste Detail vollkommen korrekt wiedergegeben. Lustig, dass du so eine alte Geschichte so genau weißt. Und das ist das, also da stehe ich dann als totaler Loser, der eben so ganz hinten dran als Geiger, was keinen Mensch hören will, dann eben sagt, das ist irgendwie cool, was der macht, und ich gestehe es mir nicht so richtig ein und ich mag den dafür nicht und so, weil ich hier einfach jetzt dann halt am falschen Ende von der ganzen Sache stehe. Und mir ist aber dabei ganz wichtig, also so und einfach gesagt, kann man dann sagen, der Regelkreis läuft so, man ist unzufrieden und man arbeitet an sich und später spielt man selber Gitarre und die Frauen finden es auch toll und man genießt es und damit ist die Geschichte gelöst sozusagen. Und das ist aber nur die eine Hälfte von der Geschichte. Ich glaube, und das ist auch die gefährliche, glaube ich, dass man, und das ist sozusagen diese oberflächliche Instagram-Geschichte, dass man dann, wo natürlich jetzt die Industrie, die dahinter steckt, auch sagt, eben, wenn du jetzt dann die Schminktipps befolgst und dir die richtigen Kosmetika kaufst oder die richtigen Getränke trinkst, dann bist du auch reich und schön und alle wollen mit dir bumsen. Und man sollte das nur als Inspiration sehen, um mehr darüber zu erfahren, wo die eigene Sehnsucht ist, und nicht die Lösung auf dieser Oberfläche suchen, wo der Trigger herkam, sondern bei der Lösung danach suchen, was sind es denn für tiefere Gefühle, die in meinem Leben zu wenig Raum haben. Und damals war das dann eben letztlich nicht nur angesehen zu sein und attraktiv für Frauen zu sein, sondern eben auch Musik als was zu haben, was auch deshalb mit Leuten, die ich beeindrucken will, resoniert, weil da wirklich was Menschliches ist. Und vielleicht auch schon ein bisschen getriggert davon, dass ich sage, da ist doch eigentlich was in mir, was auch, wo ich das Gefühl habe, da ist eine Wärme und eine Intensität, die auch diese Resonanz haben könnte. Und es ist dann ganz, ganz wichtig, dass man das in der Tiefe versteht, was diese Sehnsucht ist, weil die Lösung oft viel einfacher ist. Und das war bei dem Workshop, wo wir uns jetzt neulich getroffen haben, eigentlich meine wichtigste Meldung oder das, was ich am wichtigsten rüberbringen wollte, dass man oft ganz wenig überhaupt nicht braucht, wenn man sich klarer wird, was diese tiefe Sehnsucht ist. Um jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit der Musik zu bleiben, dann habe ich viele Irrungen und Wirrungen gemacht und versucht, Popstar zu werden sozusagen. Dann. Und das war eine totale Erlösung, dass ich irgendwann gemerkt habe, eigentlich ist bei der Musik mir nicht wichtig, wie viele Leute kommen oder was eine Plattenfirma dazu sagt oder wie viel Platten ich verkaufe oder so, sondern das wirklich Kostbare sind oft, jetzt war ich gerade wieder bei einem Essen, wo ich die Gitarre mitgebracht hatte, da waren irgendwie 7 Leute da und ich habe am Schluss ein paar Songs gespielt. Und das ist die Essenz, das war so wahnsinnig toll und auch so viel stärker als viele von den Konzerten mit mehreren tausend Leuten, die ich gemacht habe. Und das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und wenn man die Sehnsucht danach hat, was ist das, was ich mache als Musiker? Ich habe Werke, die ich aus dem rausgeschaffen habe, was mich berührt, was mich drängt. Und ich drücke das aus und eine Art, wo ich anderen die Möglichkeit gibt, damit zu resonieren, und das funktioniert. Das ist dieser Grundprozess, nachdem ich mich gesehnt habe, auch damals schon. Und wenn ich das so tief verstanden habe, dann reicht es mir, wohlwollende Freunde, wo ich weiß, die kommen auch damit klar, dass ich nicht gut singen kann oder dass, also dann einen Kompromiss zu finden, der ganz einfach ist und der mich aber dann schon nähren kann und aus dem raus ich dann auch Lust habe, das nächste Treffen zu machen und dann vielleicht mit jemandem zu kooperieren und darüber kommt dann dieses, was auch bei meinen Workshops so wichtig ist, ist, dass man frühzeitig anfängt, einen lebenden Organismus zu machen, also diese, in diesen evolutionären Prozess einzusteigen von, ich schicke ein Wesen da raus, das macht eben, sagen wir mal, wenn es jetzt Musik ist, dann das macht diesen kleinen Weinabend, wo ein Freund vielleicht was gekocht hat, wo man zu fünft sitzt und dann die Gitarre auspackt und ganz vorsichtig und zaghaft seine drei Fragmente präsentiert, wo dann die Leute auch so wohlwollend sind und der Rahmen so unprätentiös und einfach, dass es eben schon toll ist, dass diese drei Akkorde einigermaßen klappen und ich daraus dann sagen kann, boah, das war so ein tolles Gefühl, diese Aufregung hinter mir gelassen zu haben und dann das Gefühl zu haben, Mensch, irgendjemand fand es tatsächlich ganz gut. Und ich habe gerade in letzter Zeit so viele kleine Abende gehört von Künstlern, die in einem anderen Zusammenhang, wo viele gesagt hätten, naja, also das ist noch nicht professionell oder das ist nicht gut sogar, aber wo irgendwie eine tolle, warme, schöne Stimmung war. Und zu verstehen, dass es das ist, worum es geht, diese Sehnsucht zu stillen, durch am Kern von der Sehnsucht und nicht durch ein Riesengebilde, was ich darauf aufbaue und was sich messen lässt und so, das ist auf jeden Fall sehr befreiend.
Und was glaubst du, würde der Christoph von damals über den Text heute denken, wenn du ihm ins Ohr geflüstert hättest, da auf der Skifreizeit, dass ihr jetzt im Oktober zum Beispiel mit TV noch wieder im Admiralspalast seid, zwei Wochenenden und dort die Tausende sitzen?
Weil also ich glaube, das wäre tatsächlich ein schönes Encounter, dass so ein bisschen dieser Kampf, also so in der Pubertät ist man halt auch wahnsinnig hässlich und verwachsen und die Leute finden einen komisch und so. Das war jedenfalls so meine Erinnerung daran. Und diese Friedlichkeit, die einerseits eben dadurch kommt, dass man sagt, das wird schon okay sein, die Leute finden dich okay. Es gibt immer die dir wirklich wichtig sind. Das ist ja auch ein gewisser Mechanismus, dass sich letztlich um einen rum die Leute am ehesten sammeln, die auch was mit einem anfangen können. Ja. Und die werden Verständnis für dich haben und die werden dich mögen. Und du wirst die mögen und das wird alles okay sein. So. Und andererseits aber auch dieses genau, was ich jetzt angesprochen habe, auf einer tieferen Ebene. Du wirst immer Wege finden, wenn Sachen sich komisch anfühlen, einfach dann so weit zurückzugehen, bis du auf diesem Boden bist, wo alles im Grunde okay ist, ohne viel zu tun. Und ich glaube, dass da so Sachen wie Meditation und Yoga, also solche Praktiken, die beweisen, dass wenn du gar nichts machst, dass dann alles in Ordnung ist, eine ganz zentrale Rolle spielen. Weil wenn du das mal hast, also wir haben ein Prinzip hier bei TV Noir, das heißt, es muss Sinn machen und es muss Spaß machen. Und wenn eins von beiden leidet, dann gehen wir so lange zurück, bis die wiederhergestellt sind, alle beide. Und wenn du weißt, dass wenn wir gar nichts machen, dass das völlig okay ist. Und das ist eben die tiefe Erkenntnisse von Meditation, dass man dann wirklich, dass das gar nichts ein wunderbarer Zustand ist sozusagen. Wenn du das mal tiefer erfahren hast, dann macht es dich wahnsinnig relaxed, weil du musst dann nicht mal davor Angst haben, ja, aber was ist dann, wenn das nie kommt, dass es Sinn und Spaß macht, sondern nur eins von beiden und ich kann nur mein Geld damit verdienen, aber es macht keinen Spaß, dann lässt es einfach trotzdem und achtest drauf, was sind die kleinen Sachen, wie du trotzdem dein Leben so einigermaßen auf die Kette kriegst, wo alles, was du machst, Sinn und Spaß macht. Ja. Und das ist dann sehr friedlich und ich glaube, da hätte sich damals dann eben dieser Christoph drüber gefreut, das so zu spüren, wie ich das jetzt schon auch in einer Krise, wie ich sie jetzt momentan habe, trotzdem immer die grundlegende Basis ist, auf der alles andere aufbaut.
Mhm. Du hast ja auch schon viele Erfahrungswerte, die dich spüren lassen, dass auch wenn es mal nicht so läuft, es wieder weitergeht. Stichwort, du hast mir auf dem Workshop oder hast zu uns Teilnehmern berichtet von einem Moment deiner Münchner Fun-Punk-Band, an dem deine Stimme versagt hat. Daraus entstanden ist dann ja, so wie ich es verstanden habe, deine Solo-Text-Karriere auch, in der Form, wie sie heute noch existiert. Und zum anderen gab es da einen Moment, in dem ZDF Kultur und Arte, bei denen ihr mit TV Noir, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, euch quasi ja mitgeteilt haben, dass es diesen Zusammenarbeit nicht mehr gibt, da der Sender damals aufgelöst wurde.
Genau, ja, ZDF war das.
ZDF-Kultur. Zwei große Punkte, an denen etwas nicht so funktioniert, wie du dir das wahrscheinlich erhofft hast. Was würdest du sagen, im Hinblick auf die, auf wie du die Situation gemeistert hast, ist der Schlüssel, mit diesen Rückschlägen umzugehen, um jetzt auch, und der Schlüssel auch, um jetzt vielleicht mit so einer aktuellen Phase, in der es nicht so läuft, wieder Fuß zu fassen.
Genau. Also im Yoga gibt es das Konzept von Spanda. Das heißt so, dass das ist so das Ein- und Ausatmen der Welt sozusagen. Und das liegt in allen unseren Prozessen zugrunde. Das ist, oder beim im Buddhismus nennt man es Anicca, die Sachen kommen, die Sachen gehen. Und bei allen kreativen oder unternehmerischen Unternehmungen, die wir machen, gibt es diese Phasen. Und das ist eine fraktale Struktur, sondern ein gesamtes Projekt wird irgendwann mal angestoßen und wird irgendwann vorbei sein. Egal, wie lange es dauert, irgendwann wird jedes Projekt inklusive dem Kapitalismus vorbei sein. Und dann aber auch die Teilprojekte, die man damit macht. Alles hat so diesen Grundding, dass es atmet und dass es auch hin und her geht. Und wenn du so den Lebenszyklus von einer Idee oder von einem Projekt anschaust, dann hast du am Anfang eine Phase, wo du eine ganz hohe Volatilität, nennt man das, also Möglichkeit der Variationen hast und sehr wenig Zug drin. Und das kann dann sehr, sehr ermüdend sein am Anfang. Und das ist sich sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass man in dieser Phase ist und dass es ganz normal ist, dass es erstmal, damit überhaupt irgendwas passiert, musst du Energie zuführen. Und das ist der Nachteil von dieser Art von Phase. Und der Vorteil von dieser Phase ist, dass es ganz wenig kostet, die Richtung zu ändern, weil man noch keine Geschwindigkeit hat. Man hat keine Trägheit, die man mit sich rumschleppt. Und wenn man diese eigentlich physikalischen Naturgesetze so ein bisschen internalisiert und sich spürbar macht, dann wird auf einmal ganz klar, was das Besondere ist an der Krise. Die Krise ist eine Verlangsamung. Das heißt, eine Krise führt mich weg von diesem späteren Teil im Lebenszyklus eigentlich an den Anfang zurück, wo die Sachen langsamer gehen, aber auch die Volatilität wieder höher wird. Das heißt, worauf achte ich, wenn ich merke, hier ist eine Krise? Jetzt geht es darum, die Richtung zu ändern. Und wenn ich jetzt wieder körperlich gucke, dann ist das, weil ich ja immer diese Parallel so gerne mag und weil es mir immer um den Körper geht, das heißt, ich gehe ein bisschen weg von dem, dass die Nerven Muskeln anregen, um zu tun, dahin, dass die Nerven gucken, wo stehe ich eigentlich, was ist die Sensibilität. Und wenn du jetzt mal konkret zum Beispiel diese Krisen beide uns anschauen, was damals passiert ist. Das eine war, dass dieses für meine Begriffe damals wahnsinnig erfolgreiche, also ich hatte dann vom ziemlichen Loser eben geschafft, dass ich so ein lokaler Star war, weil wir dann irgendwie auf jedem Schulfest mit unserer Funpunk-Band gespielt haben und jeder fand es total lustig und total cool und so. Und insofern war es erstmal eine krasse Niederlage, dann eben nicht mehr vernünftig singen zu können. Und dann hatten wir noch Konzerte gemacht und ich habe mich total schlecht gefühlt, weil ich da so rumgekräht habe und es war total so ein Impotenzgefühl. Also wirklich sehr, sehr blöd. Und aber wofür das Raum geschaffen hat, ist eben zu gucken, was ist denn da noch, was vielleicht seinen Weg sucht. Und ich habe mich dann mit dem Gitarristen von der Band nach Wochen des Leidens irgendwie zusammengetan und wir haben so ganz scheu und verschämt uns gegenseitig präsentiert, so kleine Skizzen, die wir gemacht hatten von Songs, die einfach nicht cool genug waren und nicht laut genug für diese Funk-Punk-Band, die wir hatten. Und dann festgestellt, dass das vom jeweils anderen eigentlich gar nicht so schlecht war, dass wir da auch unsere Ideen einbringen können, dass die Sachen zum Teil zweistimmig ganz toll klingen. Und wir haben dann daraus ein Projekt gemacht, das haben wir Jammern und Schreien genannt. Und das war dann letztlich also ein Song, damals noch auf Englisch Precious in the Gloom. Ich habe es dann später Düster bist du schön auf Deutsch umbenannt. Das ist immer noch in meinem Programm, ist eines meiner Lieblingslieder. Und das hat also dann diese Tür aufgestoßen für das, was mir musikalisch viel näher lag, eigentlich auch damals schon, als diese Pfandbank-Geschichte, aber was ich nicht gespürt hätte, oder diese Tür, um in dem Bild zu bleiben, an der bin ich damals halt mit 200 Stundenkilometer vorbeigerauscht, weil alles so gut funktioniert hat. Und bei der Geschichte mit dem Sender damals, klar, wenn du eine Sendung pro Monat produzierst für das ZDF, für einen der größten Sender, dann denkst du nicht so viel drüber nach, wie könnte man den Charakter ändern? Sollte man woanders hinziehen? Also das funktioniert, das gilt, die nächste Show abzuliefern. Und durch dieses dann eben erstmal auch überhaupt kein Geld zu haben, das hat erstmal natürlich den Zwang auch gebracht, mit was anderem Geld verdienen zu müssen, als auch die Zeit frei gemacht. Und wir haben dann erstmal sehr viel, ich hatte dann eben auch sehr viel Zeit, meine damalige Platte dann zu machen, die wir 2015 dann rausgebracht haben, die dann auch Geld reingebracht hat. Und dann war die Tour mit Maxim damals, die auch Geld reingebracht hat. Und dann, so dass wir so einigermaßen überleben konnten erstmal, aber natürlich auch wussten, wir müssen irgendwie, wenn wir wirklich die VNOA weiterführen wollen, dann brauchen wir ein Bezahlmodell, was ohne Sender funktioniert. Und wir haben dann da in dem Jahr viel so kleine Skizzen gemacht. Und das ist eben auch, was ich allen unbedingt empfehlen würde, so kleine Prototypen zu machen, die wenig Kraft kosten. Haben dann hier im Hauptquartier angefangen, viel zu experimentieren, so im ganz, ganz Kleinen, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und aus diesen kleinen Modellen hat sich dann über 1,5, 2 Jahre eine Art zu produzieren entwickelt, die tatsächlich einfach viel effizienter war und viel praktikabler. Und dann haben wir uns so langsam dahin gerobbt. Dann haben wir andere Sachen auch effizienter gemacht, dass wir eben zum Beispiel, also jetzt ist die Situation, dass wir en bloc mehrere Konzerte direkt am Stück hintereinander machen oder Shows. Mhm. Und mit viel mehr Leuten. Also wir sind dann in den Admiralspalast umgezogen, haben jetzt 1700 Leute, die da reinpassen pro Show. Und dadurch, und die Preise sind auch deutlich teurer geworden. Und damit sind wir jetzt bei einem Modell angekommen, was uns eigentlich viel mehr liegt. Und ich erinnere mich an Diskussionen, wenn wir Schwierigkeiten mit dem Sender hatten, wo wir dann einer von uns immer gesagt hat, ich wusste doch, man soll eben nicht mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten, was für ein Scheiß und so. Und jetzt sind wir tatsächlich da angekommen, was er sich immer gewünscht hatte, nämlich, dass wir direkt von den Fans leben. Von denen, die es am tollsten finden, die bezahlen uns dafür, dass wir das machen. Und das ist ja eigentlich schön, diese absolute Direktheit zu haben. Und da wären wir niemals hingekommen, wenn wir nicht diese Krise gehabt hätten.
Apropos Stichwort Shows, wir verlosen am Ende dieser Podcast-Folge 2 Tickets für den 11. Oktober im Admiralspalast. Das ist ein Freitag. Alle, die zuhören, bleibt also dran. Am Ende gibt es noch eine spannende Frage. Und wir lösen auch, wie ihr die Tickets gewinnen könnt, um bei Text Live zu erleben. Du wirst auf jeden Fall am Anfang auch wieder immer wieder sonntags die Leute im Fernsehen spielen, richtig?
Ja, gut, aber dieses Stück ist schon mehr so der spaßige Intro, wo man halt zusammen was singt. Das ist jetzt keine Referenz auf meinen Schaffen als Künstler. Ich werde wahrscheinlich in diesem Jahr, wenn alles gut geht, tatsächlich auch musikalisch ernstzunehmend beitragen. Ich hatte überlegt, dass ich vielleicht bei jeder Show, insgesamt werden es also mindestens 6 sein, einen befreundeten Künstler mitbringe und eine Kooperation mit dem oder vielleicht sogar 2 Songs, einen von ihm, einen von mir oder so, dann noch so einbringe als Sonderpunkt. Also es gibt dann weiterhin 2 ganz normale Hauptkünstler, aber so einen kleinen Extrapunkt, wo ich mit jemand anders zusammen jeweils einen Song pro Show vorführe, das könnte ich mir ganz schön vorstellen.
Sehr gut. Und sonst, Stichwort, du live bist in Hamburg nochmal im Mai, oder?
Ja, ich habe es jetzt nicht konkret im Kopf, da können wir vielleicht dann die Termine, die es gibt, schreibst du in die Kommentare, dann in die Beschreibung rein.
Die Sternkirche, glaube ich.
Diese Tag, das wird toll, genau, mit Alin Cohen zusammen.
Ja. Okay, du hast eben von der Platte gesprochen, die du dann geschrieben hattest und Zeit erfährtest, als es zu Ende gegangen ist. Das war von hier bis aufs Dach, richtig?
Mhm, genau.
Und da gibt's ja diverse Songs drauf, die zumindest in meiner Wahrnehmung deutlich bekannter sind als einige der ersten Platten, wie Hallo Julia und Düster ist ja auch drauf und Juli. Und du hast in einem Workshop in Hamburg erzählt, dass ja auch mit der Band Juli, die sich ja auch nach deinem Song benannt haben, damals rumgetourt bist. Und Juli mit der perfekten Welle ist ja wahrscheinlich auch einem Mainstream-Publikum ein Begriff. Was würdest du sagen aus dieser Zeit, die du mit Juli erlebt hast, wohin entwickelt sich dann auch eine Kunst, wenn sie von einer großen Masse konsumiert wird? Gibt es dann eine Abspaltung von dieser Erfüllung der Sehnsucht und auch von dieser Emotion, die ja mit der Kunst an sich einhergeht? Oder also gibt es da eine Gefahr, dass man sich davon trennt? Und wenn ja, was macht man dagegen?
Also ich kann jetzt natürlich nicht so viel über Juli sagen, dass so nah bin ich da nicht dran. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es für die Musiker schwierig war, durch diesen Erfolg vor der Wahl dann zu stehen, das Bild, was die Öffentlichkeit und der Markt sozusagen hatte, nach diesem immensen Erfolg von dem Perfekte Welle, was damals irgendwie so der Schlager des Sommers war, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Und es gab so einen klaren Mismatch eigentlich, dass viele von dem Publikum haben Juli damals gesehen, eben als so eine, und auch diesen Song gesehen, als so eine Spaßveranstaltung, die irgendwie schon eine sehr echte, tolle menschliche Grundenergie freisetzt von yes, und jetzt geht's los. Und haben eigentlich diesen Aspekt der in dem Song auch ganz toll ist. Also hört bitte nochmal rein in den Text auch und auch in die Klangfarben der Sängerin. Ich denke mal, wenn man sich wirklich intensiv auseinandersetzt, spürt man, wie sehr dieser Song und wie eigentlich ganz viele Songs von der Band ganz viel von Dilemma handeln, von auch sich als Loser fühlen und von einer Erlösung, die in dieser Energie steht, von was eine schlechtere Energie ist und diese Seilende und so. Also das sind eigentlich sehr tiefe, sehr spannende Songs. Und ich hatte so das Gefühl, dass damals der Rahmen, wie das dann so im Markt stattgefunden hat, sehr wenig Platz hatte für das. Und so habe ich auch die Band damals empfunden, dass sie dann eigentlich nicht diesen Draht zu dem Publikum gefunden hatten, der ihrem Draht entsprochen hätte. Aber das sieht wahrscheinlich auch jeder der Mitglieder anders. Aber das war so mein Eindruck. Und dann ist es eben sehr schwierig. Was machst du dann? Machst du dann, so wie Radiohead damals mit Kid A und Amnesiac, Platten, die fast dafür gemacht sind, dass die Leute enttäuscht sind von dir, um wieder klein und künstlerisch zu sein.
Du bist ja großer Radiohead-Fan, oder?
Ich bin mega Radiohead-Fan, ja. Und ich kann mit den Platten nicht viel anfangen auch. Also da bin ich dann auch zu Mainstreaming wohl dafür. Oder wie geht man da vor? Und dann muss man halt dann. Das ist halt, das Leben gibt einem das nicht immer in der perfekten Form. Auch die Erfolge, die können Schwierigkeiten mit sich bringen, indem sie eben einfach so ein Dilemma stellen. Und diese Dilemmata, das macht uns halt auch menschlich, dass wir da ein bisschen was zum Knabbern aufbekommen. Und sich damit auseinandersetzen, ist gut. Und wenn da was nicht klappt, das ist auch gut. Das ist auch Teil vom Menschlichsein.
Finde ich sehr, sehr spannend, weil wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo wir merken, okay, auch in der Phase, in der es anscheinend nicht so läuft, also eine Krisephase, stellt einen vor, Entscheidungsmöglichkeiten und Inspiration, aber auch eine Erfolgswelle, wie zum Beispiel bei Juli, stellt einen eben auch wieder genau vor diesen Punkt. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schönes Bild.
Genau, ich glaube, also das dahinterliegende Prinzip, und das ist wirklich was für mich ein bisschen klarer durch die Meditation auch spürbar geworden ist, ist, dass man versteht, dass das Leben genau aus diesen Zyklen besteht. Und dass in dem Schmerz, im größten Schmerz, steckt die größte Befreiung und der größte Enthusiasmus. Ich habe einen Song, der heißt, ein total alberner Song im Grunde, da geht der Refrain: Zufällig weiß ich ganz genau, dass du mit diesem Mann niemals so schönen Sex hast. Total bescheuert. Aber, und natürlich auch, man merkt sofort, das stimmt natürlich nicht. Und aber ich weiß, wie ich in diesen absoluten entsetzlichen Zeit damals, wo ich eifersüchtig war und niedergeschlagen und mich als Loser gefühlt habe, wie ich immer und immer wieder am Klavier saß und diesen Refrain geschrien habe und eine Euphorie empfunden habe und eine Erlösung, die eben diesem Ritual geschuldet war und die eben aus dem Schmerz nur geboren werden konnte, sozusagen. Und also das, ich wollte ja sagen, was diese darunterliegende Prinzip ist, was ich so wichtig finde, und dass man eben erkennt, diese Wellen, die sind sinnvoll, so ist unser Leben, dass es das in dem Auf ist das Ab drin und in dem Ab ist das Auf drin, und es geht nicht darum, das eine möglichst mit möglichst viel Gewalt an sich zu ziehen und das andere von sich wegzustoßen, sondern es geht darum, mit einem relaxten Lächeln beides als ineinander verschränkt zu sehen und zu sagen, da drin zu surfen, das ist das Leben und das ist alles in allem irgendwie gut. Auch wenn es manchmal traurig ist und manchmal zum Verzweifeln und manchmal euphorisch und so ein bisschen zu relaxen und zu sagen, also, aber ohne dann die Gefühle wegzulassen, sondern diese Gefühle zuzulassen und zu sagen, ja, wow, mal sehen, was morgen ist.
Also dazu eine Songempfehlung von mir. An alle, die zuhören, hört euch von Text Hallo Julia mit Boy an. Da hast du mir erzählt in Hamburg, dass du den Song geschrieben hast in einer Zeit, in der du dich auch getrennt hast von der Frau. Mhm. Und gleichzeitig ist er auch der lebendigste in meiner Wahrnehmung, den es...
Also das ist eine Hymne. Das ist so auf den ersten Blick pure Euphorie. Hallo Julia, du haust meine Welt vom Stuhl, ja. Und das ist tatsächlich in einer der düstersten Zeiten meines Lebens geschrieben worden, oder in der düstersten Zeit eigentlich. Und oder kurz danach. Also, aber da steckt genau dieses diese Dualität total drin.
Ist der Song wegen der Trennung entstanden oder ist einfach so entstanden?
Na, es ist eigentlich, also es ist entstanden, um es ganz genau zu sagen, es ist entstanden in der Zeit, wo wir nach der Trennung uns wieder angenähert hatten. Ich war dazwischen tatsächlich in diesem zum ersten Mal in dieser Meditationsfreizeit und hatte dann, oder wie nennt man das, Workshop oder so, und hatte eben einen ganz anderen Zugang zu mir gefunden und hatte sich schon viel gelöst und schon vieles getan und hatte dann in dieser kurzen Zeit danach diese Beziehung nochmal auf die Art erlebt, wie sie eigentlich erlebt werden will. Das heißt, ich hatte den Raum wieder, jemanden wirklich von Herzen zu lieben und zu verstehen und oder nicht zu verstehen, sondern zu spüren und eben zu sehen, wie toll das ist. Und gleichzeitig hat sich um den Dreh rum rausgestellt, dass es nicht mehr zusammenkommen wird. Das heißt, also mit dieser Befriedigung von endlich wieder den Raum für jemanden zu haben, kam gleichzeitig diese Trauer und die Verzweiflung, dass es tatsächlich vorbei sein würde. Und das hat aber so toll den Raum aufgemacht. Oft ist es, die besten Kunstwerke entstehen in einem Raum, der zwischen auch zwei Polen, die sich unterscheiden, aufgemacht wird. Und das war eben dieser Raum, der dann den Platz gemacht hat, diese Verehrung für die Position, für diese Person dann einfach zu zelebrieren und den ganzen Raum, den ich über die Jahre vorher eben nicht, ihr auch nicht gegeben hatte, dann total mit vollem Herzen eben zu zelebrieren. Das ist diese Song, ja.
Finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr stark. Stichwort TV Noir und Entwicklung der Fernsehshow. Wenn wir darauf nochmal gucken, 2008 habt ihr angefangen mit Café Edelweiß und das hat sich dann relativ schnell entwickelt. 2009 Nominierung für den Grimme-Preis, Online-Award. Dann seid ihr umgezogen in den Heimathafen. Dann seid ihr in den Admiralspalast jetzt gezogen.
Viel später.
Ja, also es hat ein bisschen gedauert. Mhm. Was würdest du sagen, Stichwort auch Umsetzung und Tun, das ist ja schon eine krasse Entwicklung oder auch eine Größe, die ja auch spürbar, skalierbar ist. Was braucht es, um so etwas zu erreichen, um so eine Entwicklung durchzuziehen, neben einem großartigen Team? Was würdest du sagen, ist die Grundeigenschaft, die man vielleicht auch als Mensch in sich etablieren darf, der von sich eher denkt, dass er nicht so der Macher ist?
Es gibt in dem Anusara-Yoga, was die Richtung ist, wo ich auch Lehrer bin, was ich gelernt habe, gibt es eine Regel, die heißt Stabilize the periphery and move from the core. Und die ist mir also total ans Herz gewachsen. Und zwar in der übertragenen Bedeutung vor allem. Also in der direkten Bedeutung heißt es einfach, dass man seine Hände und Füße halt sauber auf den Boden stellt oder mit was man halt seine Peripherie, worauf man halt steht, und dann die Drehung oder die Dehnung, die man macht, die kommt erstmal von innen raus und aus dem Herzen raus. Und das heißt aber im übertragenen Sinne, finde ich diese Regel so toll, dass man sich sehr bewusst macht, was von dem, woran ich gerade arbeite, ist Peripherie und hat deshalb die Aufgabe zu stabilisieren und sonst nichts. Einfach nur Frieden schaffen, Klarheit, Stabilität, Finanzierbarkeit, das sind die Aufgaben, die die Peripherie hat. Und was ist the core, wo die Movement herkommt? Was ist das wirklich der Kern von dem, was wir machen? Und wenn ich das als Künstler oder als jemand, der ein Projekt mache oder auch ein Produktentwickler, Startup oder so, wenn ich nicht ein brennendes Gefühl dafür habe, was ist das Kerngefühl, was die Leute, die das nutzen, was ich habe, haben, dann kann ich noch so stabil das alles aufbauen. Für die Art, wie ich Businessentwicklung oder künstlerische Entwicklung sehe, ist es dann nicht relevant. Dann wird auch nicht viel passieren. Und ich glaube, dass solche Projekte wie TV Noir, aber auch Apple zum Beispiel, was die eben richtig machen, ist diese Besinnung darauf und diese Klarheit, was ist das, was im Kern toll ist und wie kann ich und bei jedem Teilprojekt, was ich mache, auch frage, was ist der Nutzen von dem, was ich da alles mache, für den Kern? Und das ist zum Beispiel ganz konkret, ich arbeite ja manchmal mit Musikern und habe natürlich auch über TV Noir viel mit Leuten zu tun, die jetzt eine Band haben oder als Einzelkünstler unterwegs sind. Und das ist die Frage, die viel zu wenig gestellt wird, wenn man plant, was mache ich für eine Tour als nächstes, wie soll meine Platte aussehen und so. Ist eigentlich, natürlich ist es toll, wenn man durch eine Tour mehr Publikum kriegt oder Geld verdient oder die Platte besser verkauft und diese ganzen Geschichten.
Das ist dann Peripherie.
Das ist dann aber alles Peripherie, genau. Und was eigentlich von der Tour oder von der Platte oder von dem nächsten Projekt oder von der Partnerschaft, die man macht, das eigentlich Spannende ist, inwiefern wird der Kern stärker und spannender und oder am Leben gehalten oder in Bewegung. Und das kann dann eben bei einer Tour, kann es dann vielleicht sinnvoller sein, man macht eine Wohnzimmerkonzerte-Tour, wo viel weniger stattfindet, aber wo ich noch besser lerne, mit dem Publikum zu kommunizieren oder diese Sachen. Oder man macht irgendwelche anderen Sachen, die mich herausfordern, wo die andere Inputs reinbringen, sodass mein Schreiben besser wird. Und ich glaube, bei TV Noir, der Hauptgrund, warum das gut war, war, dass wir da eine Haltung und eine Stimmung gefunden hatten, auf die Leute Lust haben. Mhm. Und das ist der Kern. Also man möchte gerne, und das war die allererste offizielle, bei der ersten inoffiziellen Show, die war ein totales Desaster, das war dann auch hilfreich, kann man auch was mit Scheitern und mit Löser zu tun. Aber die erste offizielle Show im Mai 2008, da waren 25 Leute da oder so und das war alles wahnsinnig gewurstelt und unprofessionell und mit zwei Bauleuchten beleuchtet und ein Gesamtbudget von 200 € oder so. Aber alle, die da waren, wussten, das ist heute ein heiliger Abend. Das ist, wir gönnen uns die Zeit zu zelebrieren, was das für tolle zwei Menschen sind, die da eingeladen sind. Wir machen totalen Scheiß zwischendurch und wir freuen uns dran, wie die Stimmung schwingt von diesem albernen, bescheuerten Spiel zu einem Song, der mich total berührt und diese Nähe zelebriert, die diese Resonanz von den Gefühlen, die jemand rausbringt, macht mit mir als Zuhörer. Und im Grunde war dann diese Jahre danach, wann immer, haben wir im Wesentlichen die Peripherie so ein bisschen so verändert, dass wir diesem Grundkern Raum gegeben haben für die Bewegung, die der gerne machen will.
Stichwort Spiele, Kreativität.
Genau, dann haben wir natürlich dann eben auch, wenn man dann mal, war mir auch wichtig, das ist Iterative, dieses Schnellprototyp. Ich habe vorhin gesagt, so wie die Evolution eben, dass man dann, wir haben am Anfang im 2-Wochen-Rhythmus-Shows gemacht, damit wir ganz schnell Gefühl dafür kriegen, was nervt, wo ahnen wir, da könnte noch mehr draus werden, aber dann immer danach geprüft, wie ist das Gefühl an dem Abend? Was sind die Momente, wo wir sagen, oh, was für ein toller Abend? Und das dann eben mehr machen und die Sachen, wo wir sagen, ja, kann man machen, bringt aber nicht viel, das dann eben auch wegzulassen. Und dann, da kann man dann, wenn man so regelmäßig dran arbeitet, dann kann man natürlich die Sachen auch besser machen.
Was ist die Magie hinter den Momenten, wo man sagt, ja, das sind die Momente, die ich mehr erleben will? Wie entstehen die?
Also ich gibt natürlich viele verschiedene Verfahren, aber jetzt, wenn man sich oder viele verschiedene Situationen, wenn man sich TV Noir anguckt, dann ist es, glaube ich, dann entsteht es dadurch, dass der Künstler, die Künstlerin ganz viel Raum spürt und dieses Wohlwollen spürt, dieses Saugen des Publikums und des Teams auch spürt. Also bei uns ist da ganz wichtig, dass es auch so eine gewisse Selbstähnlichkeit ist, ob man jetzt den Moment anguckt, wo ein Künstler ankommt am Nachmittag im Stress aus dem Tourbus steigt und von einem total begeisterten Mitarbeiter empfangen wird. Und schau mal, hier haben wir schon Catering vorbereitet oder das Publikum ankommt und so, dass einfach der Künstler, die Künstlerin spürt, hier ist ein wonniges, wohlwollendes, nettes Publikum, die sich den ganzen Abend freigenommen haben, um mir Raum zu geben.
George Ezra zum Beispiel hat ja gesagt, dass es ja noch niemals so eine entspannte Atmosphäre in der Film.
Genau, ja, das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Dann genau, zumal wir vorher uns mit dem Team von ihm wahnsinnig rumgestritten haben, weil die gesagt haben, nö, so Spiele macht er nicht und wir müssen den schützen und so. Und dann war er am Schluss total begeistert. Genau, also das ist das eine. Und das andere ist dann eben auch dieses Publikum, was auch sich so ein bisschen verschwört und sagt, okay, wir gönnen uns jetzt, wir lassen alles irgendwie hinter uns und setzen uns ganz eng, selbst wenn es 1700 Leute sind, setzen uns ganz eng und intim zusammen und kriegen mit und geben auch eben diesen Raum dem anderen und lassen alles los und haben ganz viel Platz, das alles zu spüren, was da kommt. Und ich glaube, jetzt konkret ist es, wir lassen ganz viel Freiheit für, was dann passiert. Die Künstler wissen weder, was für Fragen gestellt werden, noch was für Spiele kommen. Und dadurch sind sie, haben wir am Anfang gesagt, haben sie eben auch diese Angst, was wird da kommen? Wie kann ich dem gerecht werden? Und sind dann aufgeregt und unsicher. Und umso mehr transponiert das dann oder transformiert sich dann in einen Enthusiasmus und eine Begeisterung, wenn sie merken, okay, diese Welle, die wir hier gemeinsam schaffen, die kann ich surfen und die kann ich, wenn ich einfach nur das so bin, wie ich bin, ohne irgendwelche Tricks zu machen, ohne was auswendig Gelerntes abzuliefern, dann lieben die Leute das und finden es toll, wie ich jetzt auf die Frage reagiert hat oder wie ich auf einmal muss ich irgendwas, einen reingerufenen Song spielen und das verhunzt sich so ein bisschen, aber hab dann eine schöne Idee und werden dann getragen von dieser Begeisterung des Moments, dass sie dieser Unsicherheit gerecht werden. Und dann löst sich das alles und es finden die Leute schön, die das machen.
Das ist ja, also ich finde es spannend, weil der Aspekt von Dinosaurier, permanenter Angstzustand, den wir auch schon angesprochen haben, spiegelt sich ja auf eine gewisse Art und Weise in dem Showkonzept wieder. Ja. Das gleiche auch dieser, der Chorgedanke, der auch mit der Vision verhaftet ist, ist ja auch mit der Essenz in diesem
Total,
Moment verhaftet.
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast eben von der ersten inoffiziellen TV-Noir-Show gesprochen, dass es ein Scheitern da gab.
Mhm. Da will ich jetzt mehr wissen.
Ja, natürlich. Das will ich natürlich wissen.
Ja. Lass mich kurz einschenken.
Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier gerade in der Küche der TV-Noir-Studios mitten in Berlin, in den heiligen Hallen von Tech sozusagen. Also Stichwort Wohnzimmer des Songwriter ist der Titel von TV-Noir.
Und wir sitzen das hier. Ist sozusagen das Wohnzimmer des Wohnzimmers des Songwriters.
Genau.
Ja. Genau. Ja, also wir hatten damals mit einer Gruppe von 3 Leuten, hatten wir eben so diese Idee ausgearbeitet, was wir da machen wollen würden, hatten auch einen Club gefunden, wo wir das gut machen konnten, die das auch toll fanden und alle möglichen Sachen schon uns überlegt. Da gab es dann Essen in der Pause und Leute so Scheiße, wo ich dann eben heute sagen würde, das hätte es am Anfang nicht gebraucht. Und wir haben aber einen fatalen Fehler gemacht, der alles kaputt gemacht hat. Nämlich wir sind in eine Kneipe gegangen, wo Stammpublikum war, die dorthin gegangen waren, um sich zu unterhalten.
Ach so, das war das Edelweiß.
Nee, das war eben damals noch nicht das Edelweiß.
Ach so.
Im Edelweiß war dann eben genau der Trick, dass wir dann, also nach dieser Niederlage, hatte ich dann eben eine Freundin losgeschickt und gesagt, such mir irgendwelche schönen Locations, wo man nur dafür hingeht, dass da ein Event ist, also wo nicht ein normaler, regelmäßiger Betrieb ist. Und das war dann eben diese Obergeschoss vom Edelweiß, das war dann, da waren dann zwar wenig, aber die waren gekommen, um sich das anzugucken. Und das ist eben so zentral. Und wir sind dann eben total ausgeblutet, da damals da. Daniel, mein Co-Moderator damals und ich haben dann eben versucht, über diesen Lärmpegel raus die Show zu moderieren. Und dann, man weiß oft noch nicht so genau oder könnte es mit dem Kopf nicht so genau beschreiben, was wirklich die DNA, was wirklich der Kern von dieser Vision ist, die man hat. Danach wussten wir dann, dass es auf jeden Fall ist, ein Teil davon ist, dass da eine Aufmerksamkeit ist und eben diese Heiligkeit des Moments, dieses ganz Besondere. Und das geht nicht, wenn Leute während dem sich unterhalten. Und das haben wir dann eben sehr, sehr, sehr teuer bezahlen müssen, diese Erfahrung, dass wir dann halt, es war dann ziemlich voll, aber war eine total uninteressante Show. Ich habe irgendwo noch die Footage davon. Es ist wirklich deprimierend, da zu gucken, wie wir irgendwie versuchen zu rudern und wir sind auch offensichtlich total nicht Herr der Lage und so. Und ganz, ganz spannend, das zu sehen. Und dann eben auch jetzt, wenn es jetzt hier um das Losen geht, auch ganz interessant eben zu verfolgen, dass dann natürliche Prozesse einsetzen, dass dann die Franziska, die damals Teil des Teams war, die hat ein tolles Angebot bekommen beim Tagesspiegel, ein Volontariat zu machen und ist da dadurch dann ausgeschieden und das wurde dann alles wahnsinnig zäh und dann muss sie wirklich für ein paar Monate dann echt mit Gewalt das am Leben halten und eben dann AG dann um durch die Gegend schicken mit der Suche nach Locations und so. Da war dann sehr viel von diesem Feedback von Kraft, was ich empfohlen hatte, dass man eben schnell was macht, wo evolutionär, wo dann die nächste Generation getragen wird von der vorhergehenden und so, wo das eben dann unterbrochen ist und man dann wirklich mit Kraft schieben muss und da hat man nur beschränkte Ressourcen. Da war es dann eben auch sehr wichtig, dass dann diese erste Show im Mai dann sehr gut funktioniert hat und man dann wieder aus was Neuem schöpfen konnte. Aber das war eine zähe Zeit dann.
Und wie war es dann, als die erste Show funktioniert hat? Wo hast du, oder wann gab es den Moment, an dem du gemerkt hast, okay, es lohnt sich jetzt hier dran zu bleiben, es lohnt sich auch, die Härte aufzunehmen und mit der umzugehen?
Das hatte ich eigentlich ein Jahr vorher schon. Also wir hatten jetzt zum 10-jährigen Jubiläum, hat ein Filmemacher einen Film angefangen, ist noch immer nicht fertig, über TV-Noir. Und dann im Zuge dessen habe ich dann auch die ganzen E-Mails nochmal angeschaut von damals und so. Und es gibt also eine ganz lange Mail, wo ich einem befreundeten Markenberater, der aber auf eine sehr tolle emotionale Art mit Marken auch umgeht und dessen Verständnis von Marken ich total wichtig fand. Mit dem habe ich immer so ein paar Ideen hin und her getauscht. Und da gab es so eine lange Mail, wo ich ihm 4 absurde Konzepte geschickt habe. Und eins davon ist sozusagen TV-Noir. Und da hatte ich schon das Gefühl, das lohnt sich total dafür zu kämpfen und wochenlang, monatelang unbezahlt mich da reinzuhängen und das eben mit Freunden zu entwickeln. Und eigentlich hat sich das war dann halt kurz gedämpft durch diese Niederlage. Und wenn jetzt dann noch weitere Niederlagen gekommen wären, dann ist es ja auch sinnvoll, dann irgendwann zu merken, also irgendwie, da kommt so wenig zurück, das muss sich irgendwie einen anderen Weg suchen, dieser Drang. Aber dann ging es ja wieder besser. Aber eigentlich hatte ich von Anfang an das Gefühl, das wäre geil, sowas zu machen. War auch ein bisschen davon genährt. Ich war damals in einem Freundeskreis von Musikern, die eben so dasselbe in sehr klein und einfach gemacht haben. Und ich habe das einfach geliebt, dass man da dann in einer kleinen Kneipe im Keller irgendwie zu 10 sitzt und die Gitarre rumgibt und sich gegenseitig vorspielt, wo man gerade steht. Da war dann kein Talk dabei und so. Aber das fand ich schon, da ist was. Und da hatte ich eben schon die klare Gewissheit, dass ich es dann erfolgreich umsetzen können müsste, aber dass es ein toller Abend sein würde, das als Kern zu haben und darum aber eine solide gemachte Moderation den Bogen spannt, die dann auch wechselt zwischen Ernsthaftigkeit und Albernheit und so. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass das funktionieren müsste, eigentlich vom Gefühl her zumindest. Mhm.
Heute hat das ja eine Größe, die schon sehr beeindruckend ist. Wir haben schon über den Admiralspalast gesprochen, auch dass ihr dieses Jahr auch wieder viele Shows habt im Oktober.
Ja, wir haben auch gerade gesehen, dass Jahr über Jahr von 2017 auf 18 haben wir uns fast verdoppelt von den YouTube täglichen Views. Also es ist tatsächlich sehr stark im Wachsen gerade. Und wir sind jetzt auch über 100 Millionen Views, da bin ich auch stolz.
Herzlichen Glückwunsch. Und trotzdem, ich bin dir begegnet im letzten Jahr, im August, vor der Show mit Philipp Boisel, zufälligerweise unter der Brücke an der U-Bahn-Haltestelle vom Admiralspalast. Und du wirktest so entspannt und so cool, dass ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Hat der keine Angst, jetzt da gleich auf die Bühne zu gehen? Ich meine, Stichwort Professionalität oder Gewohnheit. Du wirst ja auch deine Wege haben, aber gibt es trotzdem noch einen Aspekt der Nervosität, der Aufregung vor diesen Shows, gerade auch, da du ja selber gesagt hast, du weißt nie, was passiert. Und wenn ja, wie handelst du den? Vielleicht auch für alle, die zuhören und die auch nervöse Phasen haben, oder?
Ja, ich bin total nervös. Trotzdem oft noch. Dass ich direkt vor der Show so besonders entspannt bin, das liegt daran, dass ich sein muss, sozusagen. Also TV Noir würde keinen Sinn machen, wenn ich im Stress bin. Ich kenne mich, wenn ich gestresst bin, und das macht keinen Spaß, mir zuzuschauen dann. Und als Moderator geht es jetzt nicht unbedingt darum, mir zuzuschauen, aber als Moderator bin ich dafür verantwortlich, wo der Fokus des Publikums ist. Ich führe das Publikum zu jeder Zeit, also so empfinde ich, selbst wenn ich gar nicht dran bin. Bin ich derjenige, wo ganz klar, wenn der letzte Ding verklungen ist, bin ich derjenige, der den Faden in der Hand hat und weiterführe. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig für mein Empfinden von der Show, dass ich freudig, ausgelassen, entspannt, sorglos da bin. Und das geht natürlich nur mit einem fantastischen Team, dass ich dann so wenig mit der logistischen Gestaltung des Abends zu tun habe, dass ich echt total entspannt dann eben spät kommen darf und dann noch spazieren gehen kann und alles. Das haben wir eben ganz gezielt alles so organisiert, dass wir mit viel Mühe das so hinkriegen, dass ich dann nichts mehr mit der Show zu tun habe, sozusagen, außer meinen Anteil. Es klappt mal mehr, mal weniger gut. Und ich bin vor allem dann unruhig, wenn eine Ungewissheit kommt, die fundamentale Bereiche betrifft. Und das ist eben, das wollte ich auch unbedingt erwähnen, diesen immensen Unterschied. Wenn ich sage, bei der Show kann vieles unterschiedlich laufen, das ist dann, wenn es gut geht, ist es in Bereichen, die das Grundding nie in Frage stellen. Und das macht mich dann auch nicht so aufgeregt oder aufgeregt schon, aber nicht so bedenklich sozusagen. Und was für mich aber zum Beispiel was für mich ganz schwierig ist, wenn ich das Gefühl habe, es könnte sein, dass der Künstler, die Künstlerin, die kommen, sich unwohl fühlen. Mhm. Oder dass es irgendwelche Grenzen gibt, die sie überschreiten müssen, wo sie wirklich das nicht auflösen können, diesen Enthusiasmus, von dem ich vorhin gesprochen habe, sondern sich wirklich, wirklich dann, das nicht cool ist. Mhm. Und dann bricht für mich wirklich alles zusammen. Also so eine Show hat dann für mich überhaupt keinen Sinn, wo der Künstler, die Künstlerin da sitzen und sich denken, boah, jetzt ist noch 10 Minuten, dann ist es durch. Und da kann ich dann mich auch ganz schwer davon freimachen. Das macht natürlich auch letztlich, dann ist das auch Grundlage davon, warum ich dann so happy bin, wenn es klappt. Und ich merke, dass es dann zum Beispiel bei Glenn Hansard war es so, dass er am Anfang gesagt hat, am selben Nachmittag noch gesagt hat, Leute, irgendwie so Spiele, oder? Das war dann auch vom Management schiefgelaufen, weil die wussten es natürlich eigentlich seit Ewigkeiten. Da habe ich eigentlich keine Lust, ich bin müde, ich bin auf Tour, ich will einfach meine Songs fertig. Und das war dann echt dramatisch und problematisch für mich damals. Und aber eben umso toller. Wir haben dann so eine Lösung gefunden, wo eine Frau, die erst für einen Song als Gast geplant war, die hätte dann für ihn die Spiele übernommen und so. Und dann habe ich ihm gesagt, alles cool, habe ich Verständnis dafür, du machst einfach nur so viel, wie du Bock hast und der Rest ersetzt sie dich sozusagen. Aber es wäre natürlich auch doof gewesen. Mhm. Aber dann, als er dann irgendwie, dann liefen seine Songs schon so toll und er war dann schon so ein bisschen aneuphorisiert. Und als das erste Spiel kam, habe ich gesagt, so, jetzt musst du dich entscheiden. Machen wir das jetzt, macht das jetzt diese andere Frau oder machst du das? Und dann habe ich gesagt, oh, cool, let's go. Und dann war, und aus diesem Ding raus, dass er eben trotz dieser Sorge und Angst dann irgendwie sich, komm, greif uns an, das war dann eben auch eine besonders legendäre Show dann dadurch. Und also das ist Unsicherheit ist gut, aber eine fundamentale Unsicherheit ist manchmal ganz hilfreich, um die Erfahrung zu machen, dass man dann trotzdem überlebt. Das kann ich den Leuten, da kann ich noch eine andere tolle Geschichte erzählen, aber das haben wir jetzt vielleicht nicht die Zeit. Das, was mich auf Lebenszeit befreit hat von was echt desaströs zu finden, weil es so schlimm war, dass es nie wieder so schlimm kommen kann.
Also ich habe Zeit. Das liegt an dir.
Lass mich jetzt den Punkt fertig machen, dann erzähle ich kurz davon. Mhm. Aber also so fundamentale Unsicherheit, das ist ab und zu mal ganz heilsam und so. Das ist aber eigentlich nicht, was ich empfehlen würde. Also wenn eine Show gut sein soll, dann ist ganz wichtig, den Unterschied zu machen, dass ich so ein bisschen wie ein Surfer eben. Also das darf dann auch mal schief gehen und so. Aber wenn ich wirklich so Angst habe vor der Welle, dass es eine Qual ist für mich, dann werde ich kein guter Surfer und dann macht es auch nicht Spaß zu surfen, sondern es ist eben so, ich muss das Gefühl haben, dass es ein gesunder Widerstreit ist zwischen dem, was kann ich meistern und wo stehe ich damit eben. Und das ist letztlich halt das, worauf alles dann wieder rauskommt, dass die Haltung okay, ich muss aufrecht stehen können als Künstler und dann winde ich mich mal, aber es muss immer am Schluss wieder diese Befreiung da sein und dieses aufrecht stehen und das muss gewährleistet sein. Aber jetzt kann ich gerne noch diese Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Ich hatte also wirklich eine lustige Geschichte im Nachhinein. Ich hatte also einen Manager, der gut vernetzt war und der mich untergebracht hatte bei Rock am Ring, Rock im Park damals, ein Riesending.
Und immer noch ein Riesending, oder?
Immer noch ein Riesending, genau, ja. Und ich war auch auf der Altona Stage, also nicht die allergrößte, aber doch eine ziemlich große Bühne mit ein paar tausend Leuten. Und die hatten mich aber gebucht an einem Abend, wo sonst nur so, also Papa Roach und Tool und Thump und H-Blocks und so ultra hart Chorus. Und dann eigentlich schon vorher klar war, das kann nicht gut werden. Und da haben mich dann wirklich, also über beide Abende die Fans da total gehasst dafür, dass ich ihnen eine Stunde von ihrer tollen, teuer bezahlten Festival gezeigt, geklaut habe. Und haben dann auch Hasstiraden in mein Gästebuch damals auf der Webseite gemacht. Und nach dem ersten Abend haben wir gesagt, okay, wenigstens wissen wir, dass es so schlimm nie wieder kommen kann. Und der zweite Abend war tatsächlich noch schlimmer. Aber danach, seitdem ist eben tatsächlich meine Grundgelassenheit ein bisschen anders, weil ich dann eben auch gelernt habe, auch das habe ich gut überstanden. Und wenn wirklich das gesamte Tausende von Leuten da stehen und dir zu verstehen geben, dass du richtig scheiße bist, dann ist es auch was man gut überstehen kann.
Und da bedarf es dann der Haltung, wie du auch eben gesagt hast, damit du als Künstler dann auch nicht sagst, du, jetzt höre ich auf mit allem, sondern mach genauso weiter, richtig?
Genau, aber es war schwierig, weil dann auch diese Manager eben, was auch problematisch war, dann nicht gesagt, du, das hat mir jetzt so viel kaputt gemacht, auch von meinen hoffnungsvollen Beziehungen oder so, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe, sondern der hat dann so ein bisschen laviert und es war aber eigentlich seitdem die Luft raus und es hat dann also 1,5 Jahre oder so gedauert, bis es wieder kraftvoll weiterging dann an einer anderen Stelle, ohne ihn dann. Und also es war dann schon, das ist dann, so eine Haltung hilft dann nicht dazu, dass man das dann kein Problem mehr gibt. Das war ein Problem und wir hatten uns da intensiv drauf vorbereitet und hatten drauf gehofft und alles, was damals so aufgestellt war, war dafür aufgestellt, dass wir damit dann Leute überzeugen und dann in die nächste Stufe können. Also es war eine totale Niederlage und das Tröstliche davon war nicht, dass man durch eine geschickte Haltung die Niederlage abgewendet hatte, sondern dass durch eine geschickte Haltung, die mich dann aber auch eine Zeit lang gebraucht hat, die zu finden, klar war, dass diese Niederlage keine fundamentale Niederlage war, sondern dass es eben eine Zeit, wo dann also eine Krise war, die dann eben dafür da ist, sich umzuorientieren.
Da möchte ich einhaken. Bei dem Workshop in Hamburg, der ja so ein bisschen wie so ein roter Faden hier durchläuft, haben mir viele Teilnehmer berichtet von einem Moment, der uns als Teilnehmer sehr imponiert hat und sehr gefallen hat. Es gab eine Übung, in der wir mit geschlossenen Augen durch den Raum gehen sollten, danach mit geöffneten Augen, jedoch mit dem Gedanken, nicht gefallen zu wollen. Und wenn du gerade erzählst, du vor tausenden Leuten stehst, die dich ablehnen, wo du auch den Hass ja schwarz auf weiß dann in einem digitalen Gästebuch hast, wie schaffst du es, den geistigen Raum dir selber zu erzeugen, zu sagen, okay, ist mir egal, was die anderen über mich denken, ich mache das jetzt so, ohne gemocht zu werden. Was sind da deine Mittel, die dich dann da in diese Kraft bringen und auch dir das ermöglichen?
Ja, also ich glaube, das geht bis zum gewissen Grad gar nicht. Also du kannst nicht dauerhaft was machen, wo du das Gefühl hast, ich mache das, obwohl ich dabei nicht gemocht werde. Also funktioniert für mich jedenfalls Kunst nicht. Aber witzig, dass du jetzt gerade diese Nachfrage stellst nach dieser Erzählung von Rock am Ring, Rock am Park, weil was mir dabei beim Erzählen aufgefallen ist, was ich aber nicht erwähnt hatte, war, wie sehr dann in diesem schwierigen Moment die Band sich toll angefühlt hat. Wir hatten uns eben, wir haben da alle dran geglaubt, wir haben uns dann natürlich auch gemocht in der Zeit, wo wir es vorbereitet haben und gemeinsam so viel da reingesetzt. Und wir haben dann eigentlich in dieser qualvollen Stunde haben wir dann füreinander gespielt und ganz stark diese Solidarität gefühlt. Und das ist, da komme ich jetzt zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit den verschiedenen Hüten, dass man einmal das Kind ist, was spielt, und einmal aber auch der Elternteil, der das so organisiert, dass das Kind überlebt, diese ganze Geschichte, und weiterkommt und gefördert ist und so. Und da muss man dann wirklich als Papa oder Mama ganz klar sagen, weg mit dem Kind von der Straße. Das ist nicht für die Zukunft sinnvoll und wichtig, dass das Kind gefälligst lernt als Dreijähriges, wie man auf einer Autobahn spielt, weil später muss es auch mal mit einer Autobahn klarkommen, sondern das muss erstmal wachsen. Das braucht einen Laufstall, wenn es irgendwie oder irgendwie eine Möglichkeit oder jemand, der immer aufpasst, dass nichts passiert und es total frei und geliebt spielen kann. Und diesen wohlwollenden, förderlichen, nährenden Mutterkuchen um sich rum, den braucht die Künstlerseele die ganze Zeit. Und ab und zu darf es mal Rückschläge geben, aber diese Situation, diese Rückschläge sind nur als kleine Scharten mal gesund, aber der eigentlich künstlerische Prozess, der muss basieren auf Wohlwollen oder Freude und auf Resonanz. Und das heißt, die Lösung ist dann nicht, dann halt zu sagen, ja, fuck you, und jetzt mache ich es wenigstens so, dass ich dann im Fernsehen noch gut ausschaue. Es war dann eben witzigerweise sogar so, dass dann, als es ausgestrahlt wurde, haben wir ganz viele Einträge gekriegt im Gästebuch, dass die Leute total begeistert waren und so. Aber das ist eigentlich nichts nachhaltig Sinnvolles, dann so das so durchzuziehen, sondern das ist ja eben auch die wichtige, auch bei dem Workshop, meine ganz wichtige Appell an Leute, die nach einer künstlerischen Verwirklichung suchen, dass man eben als Papa, als Mama sich den Raum gibt, der funktioniert in sich. Mit dem, was ich jetzt gerade habe, muss es sich schon gut anfühlen. Und das geht auch. Und da muss man, um den Rahmen zu finden, muss man eben in sich auch experimentieren, in sich reinfinden. Da sind dann Freunde total wichtig, dass man sich eben die Mühe macht, so ein Jour fix zu haben, wo man reihum, jeder präsentiert mal, was er gerade irgendwie Tolles gebastelt hat oder ein Gesicht geschrieben hat oder so Open Mic oder so. Aber auch da kommt dann auch schon viel Missgunst und da muss man auch dafür bereit sein. Also so erstmal im Privaten, im Freundeskreis irgendwas entwickeln und eine Iterationsmöglichkeit schaffen von was per se gut ist und was einem das zurückgibt, wonach die Sehnsucht geht. Das ist so schnell wie möglich etablieren, ist auf jeden Fall mein wichtigster Rat
dabei. Okay, nur dabei ist ja auch dann wichtig, so wie ich es verstanden habe, dann auch seiner eigenen DNA treu zu bleiben und auch wenn man negatives Feedback bekommt, aber man selber merkt, hey, das ist meins, der Linie trotzdem treu zu bleiben, nur sich dann halt den Rahmen zu suchen, in dem das funktioniert. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist total wichtig, genau, dass du immer diese Verhandlung machst zwischen dem Äußeren, zwischen der Peripherie sozusagen, was eben dafür da sein soll, worin du den Weg suchst, der dich nährt. Aber was soll genährt werden? Der Kern, dein Herz, das, was du als Vision hast. Alles andere, es gibt auch viele Freunde von mir, die dann gesagt haben, jetzt Musik finde ich so toll, also werde ich Musiker, und die dann irgendwie 2 Jahre später Musiker sind, aber die Musik machen mit was sie überhaupt nicht mehr berührt und wo sie eben diesen Bezug verloren haben. Und dann macht das alles keinen Sinn. Das muss wirklich das sein, was dich im Innersten antreibt, sonst ist es verballert.
Okay, es gibt ja, also als Vorbereitung auf diesen Podcast mit dir auf das Interview habe ich ein paar Leute gefragt, was sie über dich denken, was sie auch über die Musik denken, und bei vielen kam dann die Idee oder der Gedanke, ja, ähnlich das, was auch ich gespürt habe, das habe ich dir erzählt, auch wieder diesen Drang, okay, boah, das ist toll, was sie auf der Bühne machen, Musik zu machen, das ist schon auch was einen selber berührt. Bei dir hast du ja erzählt, war es am Anfang so, dass du nicht singen konntest, zumindest hast du in Hamburg gesagt, dass du das nicht konntest, und dann ja mit der Fun-Punk-Band begonnen hast, auf eine witzige, auch vielleicht selbstironische Art und Weise laut zu sein. Du hast ja also den Rahmen geschaffen da, mit Bedacht zu scheitern, aber trotzdem halt sie auszuprobieren. Ist das der Weg für alle, die sagen, hey, mich zieht es da in eine Richtung, sich quasi selbst einen Rahmen zu bilden, in dem das Scheitern möglich ist? Oder willst du sagen, nee, dann lieber...
Nicht ganz. Also ich habe es nicht, wir haben es nicht als Scheitern empfunden, überhaupt nicht. Wir haben uns wie Könige gefühlt damals. Aber wir haben, also wenn, nur wenn du die Perspektive so eng machst, dass du sagst, Erfolg haben heißt sauber singen, dann sind wir gescheitert. Aber so das Gefühl war überhaupt nicht das Gefühl eines Scheiterns, sondern das Gefühl war triumphal, dass wir eben mit unseren witzigen Texten und dieser kraftvollen Musik, die Leute waren auch begeistert dann. Also das war insofern gar nicht Scheitern. Aber insofern gebe ich dir recht, dass wir was gefunden haben, was einen ganz wichtigen Teil wo die Sehnsucht hinging, nämlich dieses sich exponieren, dieses auch als Team sich zeigen, das ist ja dann so diese pubertäre Drang, geht ja eben in die Richtung, dann so als drei Männer auf der Bühne zu stehen und ein bisschen und hua hua zu sagen, sozusagen, und sich auf die Brust zu schlagen. Das war auf jeden Fall, diese Bedürfnis war da und wurde befriedigt. Und ich habe da auch bei dem Workshop dieses Bild benutzt, dass man dieses Verhandeln zwischen Sehnsucht, die man im Inneren hat, und den äußeren Möglichkeiten, die dann oft nicht dazu passen, dass man sich das so vorstellen kann, wie wenn man Urlaub hat und man ist zum Bergsteigen irgendwo auf einer Hütte oder irgendwo in einer Gegend, die man sich ausgesucht hat, und man steht morgens, hat gut gefrühstückt und steht auf und sagt, wo will ich heute hinspazieren? Dann kann man, wenn man doof ist, dann sagt man, ach Mensch, jetzt würde ich so gerne in die Richtung gehen, aber genau da ist eine Felswand, wo ich nicht hochkomme. Ah, scheiße, und dann renne ich vielleicht ein paar Mal dagegen und ärgere mich und gehe wieder nach Hause. Aber da würde man in dem Setting nie auf die Gedanken kommen. Warum nicht? Weil man beim Spazierengehen den richtigen Ansatz dafür wählt, nämlich sagt, ich lasse mich inspirieren von dem, was um mich rum ist. Und aus dieser Inspiration raus entscheide ich mich dafür, wo lockt mich diese Gegend, die ich um mich drum habe, ausgehend von meiner Sehnsucht, heute was Schönes zu erleben, am ehesten hin. Und da ist kein Konflikt dabei, da ist kein, oh, wie gemein, hier sind Berge, hier sind Täler, das ist, und ich will aber doch eigentlich das, sondern man bringt die innere Sehnsucht mit dem zusammen, was man als Landschaft vor sich hat, und lässt dann dieses Kind frei spielen in die Richtung, wo es Lust hat. Und diesen Ansatz würde ich eben total empfehlen, dass man diese ganzen äußeren Bedingungen, man hat kein Geld, man muss einen anderen Job erfüllen, man hat nette Freunde, diese ganzen Sachen sammelt man um sich rum als Landschaft. Das eine ist eine Felswand hier, das andere ist ein Feldweg da, und sagt, wo habe ich jetzt Lust, loszumarschieren? Und es kann dann auch sein, dass man eben erstmal nicht sieht, was hinter dieser Biegung kommt, sondern sagt, das reizt mich, diese Gegend, und das sieht nach einem guten Tagesmarsch aus, mal dahin zu marschieren und zu gucken, wie es von da weitergeht. Und dann findet man da eine Hütte und sagt, ach, hier kann ich übernachten, und dann äußern sich neue Sachen, mit denen man vorher nicht gerechnet hatte. Aber immer davon ausgehend, dass man innerhalb von der Landschaft, die man hat, nur mal vorfindet, guckt, wo will die eigene Sehnsucht hin.
Okay, vielen Dank, danke. Das sind unfassbar geile Bilder, finde ich. Wenn man sich das nicht bewusst macht, dann merkt man ja nicht, dass das Ziel dann im Ankommen des Spazierens besteht, sondern eigentlich im Entdecken der Landschaft, sprich im Ausprobieren und auch im Wahrnehmen des Umfeldes.
Genau, ja.
Es gibt noch einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich sehr, sehr spannend finde. Wir haben kurz in Hamburg bei dem Workshop auch drüber gesprochen, als wir zum Mittagessen gegangen sind, über mutige Entscheidungen und auch über die Entscheidungen zu treffen, ja, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, wie es bislang gelaufen ist. Stichwort Max Giesinger. Du hast Max Giesinger in die Show eingeladen, TV Noir. Jeder, der das Showformat kennt, weiß ja, dass es schon eine sehr, sehr, ich sag mal, liebevoll nischige Richtung ist und es oftmals nicht diese lauten, ich sag mal, Radiotöne gibt, sondern liebevolle Klangatmosphären gibt, in die man sich reindenken darf, ja auch, und die auch neu oftmals sind. Dann hast du mir was ganz Spannendes erzählt zu Max Giesinger und auch zum Wahrnehmen dieser Show. Was würdest du sagen in Bezug auf das Erlebnis mit dem Max Giesinger? Was hat dich dazu geführt, eine andere Entscheidung in Bezug auf die Gastauswahl zu treffen als sonst?
Wir haben schon immer gerne so ein gewisses Spektrum außerhalb des absoluten Zentrums von uns. Also so jemand wie Glenn Hensert, der ist natürlich wirklich im Mittelpunkt von dem, was wir toll finden, oder Alain Cohen oder so. Und ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass was ich spannend finde an meiner eigenen Kunst und an dem, was mich auch für TV Noir interessiert, ist, dass die Leute eine intensive Auseinandersetzung haben, dass ich eine gewisse Dringlichkeit spüre. Und das lässt auch zu, dass es musikalisch total weggeht von dem, was man normalerweise assoziiert. Also wir hatten Annette Louisanne, die zum Beispiel gar nicht selber Songs schreibt und die sich als Interpretin sieht und für viele auch dann finden das dann schlagermäßig, was sie machen. Aber es ist einfach eine tolle Frau, wo du spürst, wie intensiv die sich auseinandersetzt und dass die das lebt, was sie da macht. Oder Reinhard Grebe, der ja eben mehr Komiker ist als Musiker, obwohl er das vielleicht selber nicht so, doch, das würde wahrscheinlich auch so sagen, aber der einfach so feine Nuancen und diese Grausamkeit, die und Traurigkeit, die da mitschwingt in den lustigen Sachen. Das ist einfach was, was mich mitnimmt, was mich berührt. Und bei Max hatte ich eben auch schon. Wir hatten natürlich auch das Glück, dass wir ihn kennengelernt haben zu einer Zeit, wo diese ganze Fußballhymne und so noch nicht da war und ich dann das noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive mitgekriegt habe, als dann später wohl, wo er dann so ganz klar Symbol wurde für dieses junger, gut aussehender Typ, macht mit Songs, die er mit anderen zusammen, wo er, wer weiß, wie viel überhaupt selber geschrieben hat, macht eine Riesenkarriere und die Mädels finden ihn toll. Das war damals, habe ich ihn noch ganz anders, natürlich aus einer anderen Perspektive auch kennengelernt. Aber ich habe einfach in diesen ersten Gesprächen schon gemerkt, der Typ ist einfach geil. Ich liebe diesen Typen. Der ist da so mit diesem einfachen Riesenherz, das hat in mir total resoniert. Und deshalb war das war eben diese Sehnsucht da, mit dem was zu machen. Und die fragt dann auch nicht immer, wie passt es jetzt zusammen? Beziehungsweise, ich glaube, dass die Leute, die TV Noir gut kennen, für die war das auch gar kein so großer Bruch. Sondern und dann vor allem die davon dann in der Show waren. Und diese Show, wir haben gerade neulich, habe ich mit Jule drüber, vor zwei Tagen oder so, mit Jule drüber gesprochen, dass diese Show mit Max und Tim Neuhaus war eine der geilsten Shows dieses Jahres. Weil Max war tatsächlich sehr aufgeregt. Ihm war es auch wichtig. Für ihn steht natürlich auch TV Noir für einen Aspekt seiner Kunst, den er unterrepräsentiert sieht in seinem. Das ist so ein bisschen wie bei Juli, wo wir das auch vorhin besprochen haben, dass dann eben der Markt dich auch wohin stellt, wo du auch liefern willst und auch lieferst, was aber nur ein Teil von deiner Sehnsucht auch darstellt. Und dieser ernsthafte Teil, den TV Noir für ihn auch repräsentiert, der war ihm wahnsinnig wichtig und er hatte den Mut dann eben, sich auch überhaupt nicht zu staffieren mit ganz viel Hilfsmusikern, sondern er hatte alleine am Klavier und allein an der Gitarre die Songs präsentiert, war ganz klar aufgeregt und hat eine so tolle Show abgeliefert und das war so lustig mit ihm und hat so Spaß gemacht und er war so da und so fresh, dass das dann, das glaube ich, dann eben auch eingefleischte TV Noir Fans, die überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären, auf ein Max Giesinger Konzert zu gehen, dann auch das Gefühl hatten, es kam dann auch super an und dann so, ja, das ist für mich TV Noir. Spannende Leute mitzukriegen in der Situation, wo die ringen und kämpfen und sich in was einbringen, was mit ganzem Herzen da war und das hat dann super hingehauen mit dem.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich weiß, du hast sehr viel zu tun. Du bist sehr beschäftigt. Deswegen danke ich dir schon jetzt für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe noch drei kurze Fragen zum Abschluss des Interviews. Okay. Erste Frage. Welcher Gast ist dein Traumgast auf dem Sofa bei TV Noir? Wen, ganz egal ob lebend oder tot, wer für dich jemand, wo du sagst, hey, da bin ich direkt im Core?
Also das gibt nicht die eine Person, wo das alles zusammengeht. Und das ist ja auch das Schöne, dass man, wenn ich so beschreiben würde, was mir dabei wichtig ist, jemand, dessen Musik ich abgöttisch liebe, jemand, der wirklich gute Texte schreiben kann, jemand, der eine tiefe, schwierige, kämpfende Persönlichkeit hat. Das sind alles Aspekte, die mir wichtig sind. Und verschiedene von den und bei allen, für alle von diesen Aspekten habe ich schon einen Künstler gehabt, wo das maximal erfüllt wurde, wo ich nicht wüsste, was da noch kommen soll. Also da ist auf jeden Fall Glenn Hensert, der als Typ einfach so wahnsinnig toll ist. Und da ist Judith Holofernes, die einfach wenn nicht die Beste, dann auch eine der besten Texterinnen ist, die Deutschland hier hervorgebracht hat. Oder Kashmir, die Dänen, die einfach, dieser Typ ist so toll. Und die Musik von und die Art zu singen von Kashmir ist, oder von diesem Sänger von Kashmir ist so nah am Herzen für mich. Also da habe ich das alles schon und auch immer wieder. Das sind dann immer wieder neue Entdeckungen, die man da macht und sagt, oh ja, das verwöhnt mich mit dem, was mir so wichtig ist in dem oder in dem oder in dem Aspekt.
Okay, zweite Frage direkt zum Abschluss. Stell dir vor, stehst im Berliner Olympiastadion, 100.000 Leute, also auch der Boden ist bestuhlt oder bespielt und du musst eine Rede halten zu einem Thema deiner Wahl. Was würdest du in diesem Rahmen den Menschen mitgeben? Vielleicht auch im Hintergedanken, was würdest du den Losern oder den Menschen, die sich als Loser fühlen, für einen Ratschlag mitgeben?
Ich glaube, dieses Gespräch, was wir heute hatten, das würde dem schon ziemlich nahe kommen. Also würde ich vielleicht daraus ein paar Sachen mir raussuchen und weiß nicht, ob die dann, wenn 100.000 Leute zusammenkommen, dann wahrscheinlich nicht, um jetzt zumindest einen langen Vortrag zu diesem Thema zu hören. Aber das wäre auf jeden Fall was mir auf dem Herzen liegt, was wir heute gesprochen haben.
Okay. Und meine allerletzte Frage an dich. Wenn du dir bewusst machst, dass das jetzt jemand hört, der sich selber als Versager sieht oder der vielleicht gerade etwas erlebt, wo er selber in einer Krise ist und du ja auch selber von dir sagst, dass du gerade eine Phase hast, in der es mal ein bisschen holpert oder da und da mal zuppt, welcher Satz oder welche Idee hilft dieser Person am meisten jetzt zur Umsetzung und zur Bewältigung dieser Phase?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich ein ganz gutes Resümee von dem ganzen Gespräch, dass diese Erkenntnis, dass eben nichts, dass alles vollkommen in Ordnung ist, das ist wirklich wichtig. Also dieses Gefühl, das ist also ich halte nicht viel von Religionen, aber also jedenfalls von dem Aspekt, dass da jemand sitzt und das alles irgendwie reguliert und so. Aber was die Religionen alle gut verstanden und warum, was glaube ich auch letztlich die Basis war, von warum Religionen in jeder Kultur immer wieder entstanden sind, ist, dass wir dieses Starke, dass wir als Grundlage unserer Funktion brauchen, wir sind geliebt. Und letztlich die religiösen Rituale, die man macht, dieses Beten zu einem Gott oder zu einer Göttin, dies stellt ja genau diese Verbindung her, die man als Kind auch lebensnotwendig, wenn man stirbt, wenn man nicht dieses Gefühl kriegt, da ist die Mutter, die mich liebt. Und das ist, glaube ich, in einer Krise ist das Allerwichtigste, diesen Kontakt wiederherzustellen zu diesem, alles ist in Ordnung, ich bin geliebt. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, sich zu verwöhnen, ganz viel loszulassen, wegzulassen, zu reduzieren, sich Raum zu geben für Sachen, die schön sind, die einfach sind, die uns gut tun. Und das werde ich jetzt versuchen, in den nächsten Tagen auch ein bisschen mehr zu machen.
Viel, viel Erfolg dabei, lieber Tex. Danke, dass das geklappt hat. Und ich freue mich riesig auf all das, was unsere Zuschauer oder Zuhörer auch dazu sagen. Schreibt es uns auf den Instagram-Kanälen bei YouTube, Facebook, was ihr für Gedanken habt zu dieser Show, zu diesem Interview, was ihr von euch an Erkenntnissen mitnehmen konntet und auch, was ihr euch für die nächsten Folgen, für die nächsten Gespräche wünscht. Als letztes kommen wir noch zu dem Punkt des Gewinnspiels. Nicht, dass wir das vergessen.
Vorher wollte ich noch mal kurz mich auch bedanken. Das ist hier jetzt wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, wie du es schneidest, aber ich vermute, dass es ein bisschen länger wird als deine normalen Podcasts. Wollte ich mich auch noch mal bedanken, dass ich es natürlich auch toll finde, wenn ich das Gefühl habe, Themen, die mir so nah und so wichtig sind, dann nehmen sich die Leute die Zeit, das durchzuhören, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist toll. Und das ist ja auch im Kern von dem, was wir da alle machen wollen. Dass so die Sachen, die uns bewegen, dass man die in den Raum stellt und andere Leute daran teilhaben.
Okay. Kommen wir nun zum Gewinnspiel, auch einem sehr spannenden Teil jetzt des Interviews. Zum Schluss nochmal wird es spannend. Wir verlosen 2 Tickets für die Show am 11. Oktober, das ist ein Freitag, im Admiralspalast mit Text und Gästen, die noch nicht feststehen, das bleibt doch spannend. Ja. Die Gewinnspielphase läuft bis zum 1. Juni, habe ich mir überlegt. Und ihr habt die Chance, auf meinem Instagram-Profil @chilisphotos, chilisphotos, in meinen Story eingespeicherten Highlights unter Loser-Podcast bei der Story mit Text eine Frage zu beantworten, die da lautet: Wo fand die erste offizielle und geglückte TV Noir Show statt? wer es weiß und aufmerksam den Podcast gehört hat, der kann die Antwort da reintippern. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Und von mir auch.
Von Tex auch viel Erfolg. Geht alle auf die YouTube-Kanäle von TV Noir, auf die Instagram-Profile von TV Noir, von Tex. Besucht auch die Shows im Oktober, wenn ihr nicht gewinnt. Es lohnt sich sehr, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und damit war es das. Vielen, vielen Dank, lieber Tex.
Danke dir.
Alles Beste für die Zukunft. War mir eine riesen Ehre. Dankeschön.
Danke dir.
So, das war also das Interview mit Tex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, die du in diesem Podcast jetzt quasi investiert hast. Das freut mich riesig, dass du bis hierher tatsächlich zugehört hast. Danke, 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 danke. Ich weiß das extrem zu schätzen und freue mich riesig, dass dich dieser Podcast anscheinend berührt oder inspiriert oder in irgendeiner anderen Art und Weise dein Leben bereichert. Ich freue mich über jegliche Rückmeldung, über jegliches Feedback und habe zum Schluss natürlich noch zwei wichtige Punkte auf dem Herzen. Wenn du wissen willst, wo genau du Dinge über Text finden kannst, über TV Noir finden kannst, dann schau mal in die Shownotes oder schau mal auf meine Instagram-Seite. Dort werde ich Dinge verlinken, ich werde Text-Profil verlinken und das Profil von TV Noir verlinken. Such ansonsten einfach bei Instagram nach Text oder nach TV Noir, TV und dann Leerzeile N-U-I-R geschrieben. Der Text tritt mit TV Noir, wie gesagt, im Oktober auf. Tickets dafür sind noch erhältlich, aber immer schnell vergriffen. Also schau rein, hör rein, wenn du welche haben willst. Und zum Schluss kann ich nur sagen, besuch auf jeden Fall YouTube und guck dir dort diverse Videos an. Diverse Videos von TV Noir und Interviews mit Tex. Es lohnt sich sehr. Es war für mich eine große Ehre, nach Berlin zu fahren. Es war für mich das erste Mal, in so einem Format ein Interview zu führen. Ich weiß natürlich, dass ich da noch riesiges Potenzial habe, mich zu verbessern. Bin trotzdem über jede Rückmeldung dankbar. Schickt sie mir bei Instagram an @chillisphotos, chillisphotos. Das ist mein Profil. Oder ansonsten per E-Mail an valentin.scharf@gmx.de. Ich bin extrem dankbar, dass wir das hier gemeinsam jetzt erleben konnten und dass Tex sich so lange Zeit genommen hat. Vielen, vielen Dank also nochmal an dieser Stelle an Tex, an Julia, die das Ganze als Texas Assistentin sozusagen eingefädelt hat und an das gesamte Team, die mich da sehr oft empfangen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und am Ende von dieser Folge will ich auch nochmal Luisa danken, denn ohne Luisa wäre der Kontakt niemals zustande gekommen zu TV Noir und zu Tex. Also, liebe Grüße an alle Loser-Podcast-Hörer, dein Valentin.